Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 194, Anfang November. Jan aus dem Off hat gesagt, bitte, bitte, bitte nicht, bitte keine Twitter-News, bitte kein Elon Musk, aber Pip, wie läuft's in deinem Taubenverein Twitter aktuell?
Taubenverein, geil. Gegenfrage für Jan, wie läuft's denn bei Amazon?
Ach so, super. Ich bin langfristiger Investor.
Ich glaube, sie sind unter 90, ne? Ich habe eine 8 vorne gesehen heute.
Echt? Ach ja. Nee, bestimmt nicht. Wenn du wieder guckst, jetzt, ich gucke gerade 92 Euro.
Ah, ja, Euro.
Alles gut, alles gut.
Aber das ist ja in Dollar weniger.
Ja.
Sekunde, heute ist das Depot, ich kann wieder gucken, wann ich ausgestiegen bin. Ach, die haben Split gemacht, ne?
Ja, klar.
Was war denn der Split? 1 zu 10, ja.
1 zu 10 oder 1 zu 20 sogar?
Nee, 1 zu 20 kann nicht sein, weil ich habe bei 1450 Euro verkauft. Geil.
Ja, aber so, ja doch, wenn man sich Year-to-Date anschaut.
Am 21.03.
Verlierst du mit Microsoft, hast du weniger Geld verloren als mit Amazon. Da muss ich dir aktuell recht geben.
Es gab hier wieder so einen richtig roten Tag, da hat Amazon auch nur Microsoft nur minus 3% gehabt. Apropos, es gibt natürlich weitere News und zwar, also auch Amazon hat jetzt angekündigt wieder, dass sie noch mehr Hiring Freezes haben. Selbst Apple, das ist hier deine andere Lieblingsaktie, Apple hat auch schon Hiring Freezes. Wenn jetzt noch hier Louis Vuitton anfängt mit Hiring Freezes, dann haben wir ein Problem. Aber um die Möglichkeit zur Schadenfreude zurückzugeben, ich habe natürlich meinen Meta-Short viel zu früh geschlossen. Da hätte man noch gut 10% mit runterreihe. Die haben auch eine 8 vorne inzwischen. Da habe ich ein bisschen zu früh zugemacht, weil ich Angst hatte, dass so viel runter. Aber das war jetzt auch mehr der Gesamtmarkt als individuelle Gründe. Natürlich, die Woche war ja relativ rot, die Zinsen steigen. Paul hat einen mutigen Ausblick oder hawkischen Ausblick gegeben, wird weiter Zinsen erhöhen. Das mochten die Märkte alle nicht. Deswegen ist alles tiefrot. Die Unternehmensergebnisse kommen durchwachsen rein. Überwiegend schlecht, würde ich sagen. Ein paar positive Überraschungen. Dann, wo wir gerade von Hiring Freezes geredet haben, ist es auf jeden Fall, das ist vielleicht nicht verwunderlich, weil es der Monatsanfang ist, aber die Woche der Kündigung, Stripe, höchst bewertetes Fintech, 14% entlassen. Lyft, der Airbnb-Konkurrent, hat 13% angekündigt. Affirm hat, ich glaube, nur 1 oder 2%, aber auch Entlassung angekündigt. Opendoor, das ist hier der Immobilienmakler von Keith Raboys, wo ich letztes Mal so ein bisschen seine Haltung in dem Interview interpretiert habe, der ja quasi gesagt hat, dass nach seiner Logik die Firma profitabel wäre. In dieser seiner Meinung nach profitablen Firma hat er jetzt aber jeden fünften Mitarbeiter gehen lassen oder plant das. Dapper Labs, diese Kryptobude, 22% der Workforce wird gehen, 15% bei Smava in Berlin. Weiß nicht, in Berlin, aber es ist eine Berliner Firma, aber 15% sollen gehen. Leiden bestimmt auch unter den Kreditzinsen. Vielleicht ganz ähnliches Problem wie Upstart. Krü in Stockholm 10%. Pleo, diese Ausgabenmanagement-Software B2B 15%. Delivery Heroes, das sind noch Gerüchte im Moment, aber angeblich bis dreistellige Anzahl Leute in General und Admin, also eher in den Konzernfunktion, nicht bei Entwicklern so viel, aber ist noch nicht bestätigt, glaube ich, ja noch nicht in der Presse, aber man munkelt, da könnten viele Leute gehen. Zillow hat 5% entlassen, auch klar, dass der Immobilienmarkt nicht läuft. Booking hat ein weiteres Callcenter in den USA geschlossen mit über 200 Leuten. Ich habe ja damals gesagt, wir haben nicht mal ein Drittel, ich würde sagen, jetzt haben wir vielleicht langsam ein Drittel der Layoffs gesehen. Also ich glaube, das, was wir bisher gesehen haben, waren die schlauen Firmen, die früh cutten. Teilweise nicht genug, aber immerhin früh. Ich glaube, insgesamt haben wir nicht mal ein Drittel oder vielleicht haben wir jetzt ungefähr ein Drittel der Layoffs, die kommen werden, gesehen. Ich glaube, es wird zu deutlich mehr noch kommen. Also es fühlt sich so an wie Höhepunkt, aber ich glaube nicht, dass das ist, sondern es wird noch viel mehr kommen. Ah, gut, um da auf deine Frage zurückzukommen. Die News bei Twitter, es gibt nicht so viele, außer dass jetzt ja eine Woche rum ist und es natürlich Zeit ist, nachdem man sich schon vom Management befreit hat und nachdem man erst gesagt hat, es werden keine 75% Leute gefeuert, höchstens 25% sind es doch jetzt anscheinend jeder Zweite. Das wird, während wir sprechen quasi oder am Ende unserer Aufnahme, es ist früher Freitagnachmittag, sozusagen Vormittag dann in den USA, wird jeder Twitter-Mitarbeiter eine E-Mail erhalten, entweder an seine Twitter-E-Mail, dann wird drin stehen, du hast deinen Job noch, oder an die private E-Mail, dann wird drin stehen, du hast keine Twitter-E-Mail mehr. Mehr oder weniger. Das ist das Prozedere, was man gewählt hat. Es ist so eine E-Mail auch geleakt, wie das erklärt wird, relativ nüchtern, dass halt eine challenging Zeit ist und man Opfer bringen muss. Man geht davon aus, dass es die Hälfte der Mitarbeiterinnen betreffen wird.
Es gibt mich hat tatsächlich ein Headhunter angeschrieben, der schon die ersten Ex-Twitter-Leute in seiner Kartei jetzt hat. Also die haben sich bei ihm wohl direkt gemeldet und auch in Deutschland war es wohl so, dass es einfach keinen Zugang mehr gab dann ab gestern Nacht.
Ja, also die Frage ist, ob das nur Leute sind, die jetzt bei den jüngsten Reduction in Workforces betroffen sein werden oder auch schon vorher Leute sich umgeschaut haben, aber genau, es wird aber, das ist wiederum gängig, ne, dass man die Accounts dann schließt und man sich nicht mehr einloggen kann. Das würde ich genauso machen. Ich würde natürlich sagen, Twitter hat leider eine sehr distributed Workforce, also die Arbeit auf der ganzen Welt. Das heißt, es ist unheimlich schwer natürlich. Du kannst jetzt nicht mit jedem persönlich das Gespräch suchen von 3.800 Leuten. Das wird zu schwer. Aber ich glaube, dass man die Accounts schließt, das ist schuld, gerade bei so einem sensiblen Business. Ne? Also da könnten Leute ja noch irgendwelche privaten.
Aber Werbekunden können sie nicht mehr rübernehmen.
Nee, die hauen alle ab. Also nicht alle, aber es gibt viele Werbekunden, die sich öffentlich aussprechen, dass sie ihre. Also es gibt Werbeagenturen, größere Netzwerke, die ihren Kunden empfehlen, Twitter erstmal zu meiden, während die Brand Safety da nicht gewährleistet ist. Es haben sich ein paar schon vokal geäußert. Audi, Mondelez, General Motors, Nike, glaube ich, die gesagt haben, mit uns erstmal eher nicht. Könnte jetzt nicht der Platz sein, wo unsere Werbung erscheinen soll oder wir werden das neu bewerten. Elon Musk hat dann, ich glaube, es bewegt ihn schon ein bisschen, dass er jetzt auch noch den Werbeumsatz verliert, getwittert, also nicht etwa an die Advertiser, sondern an die User. Was sollten Advertiser mit ihrem Geld unterstützen? Free Speech oder Political Correctness? Einerseits natürlich ganz schlau, die Frage so zu stellen, weil dann es so klingt, als würde man sich gegen Free Speech ausdrücken, wenn man sein Geld von Twitter zurückzieht. Andererseits können Werbefirmen natürlich ihr Geld ausgeben, wo sie wollen. Und für die geht es um Umsatz und um Brand Safety. Also, dass ihre Werbung in einem Umfeld erscheint, das sie für passend halten für ihre Creatives. Und ich glaube, diese Frage spielt ansonsten gar keine Rolle. Das ist auch kein Statement für oder gegen Free Speech, wenn du dich jetzt aus Brand Safety Gründen von Twitter zurückziehst, meiner Meinung nach. Aber es ist natürlich vielleicht ganz schlau von ihm, das trotzdem zu versuchen, so zu framen. Ansonsten kursieren so Bilder von Menschen, die im Büro schlafen. Angeblich haben Leute 84-Stunden-Wochen, oder es wurden 84-Stunden-Wochen von ihnen gefordert, um irgendwelche Deadlines jetzt noch zu treffen und damit sich vielleicht als einer der bleibenden Entwickler, Entwicklerinnen, Mitarbeiterinnen zu qualifizieren.
Genau. Es ist ja schon ein krasser Kulturschock. Ich habe mir so vorgestellt, es ist vielleicht so wie Olli Samba in seinen besten Zeiten hat auf einmal versehentlich Volkswagen gekauft. Und dann ist er, und dann gibt's halt einen Kulturschock. Da muss halt jetzt richtig gearbeitet werden. Da kann man jetzt nicht mehr irgendwie einen halben Tag Kaffee trinken.
Ja, ich mag das Beispiel. Sehr schön. Also vorher gab's da einen Relax Day im Monat, also einen bezahlten Urlaubstag für jeden. Jeder Mann und Frau. Das ist vorbei. Die werden jetzt nachgeholt. Erstmal. Ob jetzt diese 84 Stunden wirklich repräsentativ sind, weiß ich nicht. Das wäre quasi doppelte Arbeitszeit. Aber kann schon sein. Also es wurde offensichtlich jetzt kurzfristig Übermenschliches gefordert. Es wird wahrscheinlich, ich glaube, es werden schon Class Action Suits, also Sammelklagen, vorbereitet, weil man in Kalifornien gar nicht Leute von heute auf morgen feiern kann, sondern wenn man eine so große Reduction in Force oder Entlassungswelle vorbereitet, dann genau, muss man sie eben vorbereiten und kann die nicht einfach so machen. Das heißt, man muss eigentlich 30 bis 60 Tage oder je nachdem 30 beziehungsweise 60 Tage vor größeren Entlassungen die Firma informieren darüber. Das dient dem Schutz der Arbeitnehmerinnen, damit die sich eventuell um Krankenversicherung, neuen Job und so weiter kümmern können, unter anderem, um Planungssicherheit zu gewähren. Das ist hier offensichtlich nicht passiert. Das heißt, ich bin gespannt, ob sie es einfach trotzdem durchziehen. Es sieht im Moment so erst so, die ersten Leute haben schon E-Mails bekommen, offenbar. Da hast du ja auch gerade geschildert, anekdotisch. Höchstwahrscheinlich werden diese Kündigungen zumindest unter kalifornischem Recht nicht rechtskräftig sein. Auch das, wie gesagt, bin kein Arbeitsmarktexperte, aber das ist, was man nachlesen kann. Und dann werden die Leute entweder so sehr gütige Severance Packages nochmal bekommen. Ich glaube, da ist Elon Musk eher nicht bekannt für, nachdem er versucht hat, der C-Level-Riege ihre Kompensation eigentlich zu nehmen, schon wird ganz spannend, wie das dann wirklich ausgeht und wie viel er noch drauflegen muss, um die Leute dann loszuwerden. Gibt es auch sehr plakative einzelne Berichte von schwangeren Frauen, die gefeuert wurden und morgen nicht wissen eigentlich, welche Krankenversicherung sie noch haben oder ob sie eine haben. Wird man wahrscheinlich in den nächsten Tagen besser verstehen, was dann noch passiert. Ansonsten ist natürlich nach 7 Tagen zu entscheiden, wer bleibt und wer nicht. Ist natürlich relativ wild. Aber es gibt so eine ungeschriebene 100-Tages-Regel eigentlich, dass wenn du eine Firma kaufst oder dich wesentlich beteiligst oder versuchst zu pivotieren, hast du eigentlich nur in den ersten 100 Tagen, also ein bisschen mehr als 3 Monaten, signifikantes Momentum. Wenn du das schleifen lässt, dann stellt sich sehr schnell wieder die Normalität ein und dann ist es unheimlich schwer, irgendeine Art von Change in der Firma reinzubringen. Ich weiß nicht, natürlich muss man es nicht so ruckartig machen, wie es jetzt hier passiert und so rücksichtslos, aber es gibt dann ein gewisses Incentive, dass man von Anfang an, solange ist eine gewisse, ja, wie sagt man auf Deutsch, alert, also dass die Leute die Dringlichkeit spüren, das sollte man eigentlich ausnutzen, weil dann die Toleranz für Wandel relativ groß ist, ganz am Anfang, während sich dann schnell so eine Art Business as usual einstellt und dann würde man sicherlich nicht viel erreichen können. Es braucht ja einiges an Wandel, um die Firma einerseits irgendwie Cashflow positiv zu machen und überhaupt über Wasser zu halten. Bei den jetzt hinzugehobenen Zinszahlungen und zwar vorher schon nicht besonders ertragreich.
Und deswegen hast du jetzt das gemacht, was du eigentlich nicht mehr machen wolltest und die nächsten 3 Monate Tesla geshortet?
Nee, ich glaube, ich habe noch eine kleine Position, aber das geht eher, es ist eher ein Short gegen den Markt, da geht es gar nicht so speziell um Tesla. Ja, aber es ist ganz, ganz wenig, also eine ganz kleine Tesla-Short-Position habe ich noch. Wie kommst du jetzt darauf?
Ja, weil er jetzt die nächsten 3 Monate alles machen wird, um Twitter irgendwie da aus dem Sumpf rauszuziehen.
Ich dachte, das macht hier David Sachs und Jason Calacanis für ihn. Die Namen tauchen immer wieder auf jetzt als seine Supporter. Angeblich soll Calacanis sich mit dem Ad-Business beschäftigen. Bin gespannt. Ob sich einer dafür Größeres qualifiziert. Vielleicht wird David Sachs Head of Brand and Safety oder Trust and Safety oder Trust Security, wie das heißt. Das wäre sicherlich lustig.
Es ist halt echt ein Taubenverein, ne? Es ist halt echt jetzt, es wird halt jetzt echt noch schlimmer und noch weißer und noch alter.
Bin gespannt. Also ich würde der Firma jetzt auch 100 Tage geben, so wie man bei neuen US-Präsidenten deren Arbeit nicht vorher beurteilt, um zu sehen, ob das Produkt besser oder schlechter wird. Die Vorzeichen sind denkbar schlecht oder es gibt zumindest manche Anzeichen, die jetzt nicht dafür sprechen. Aber wie gesagt, es hat jetzt auch in den letzten Jahren nur gerade so funktioniert und finanziell hat es sowieso nicht funktioniert. Von daher bin ich noch gespannt, was das Produkt zu zeigen weiß. Ich glaube nicht, dass es zu, ja, das ist die Frage, es wird natürlich zu mehr Free Speech kommen, aber ob die Art von Free Speech ist, die man haben will, ist die Frage. Und das meine ich nicht mal aus politischen Lagern, sondern wirklich aus der Perspektive Wahrheit, Volksverhetzung und so weiter. Elon Musk hat ja ein gutes Beispiel gesetzt, indem er selber, jetzt haben wir wieder zu viel über ihn geredet, aber es gab der Mann von Nancy Pelosi wurde ja zu Hause angegriffen, nachts im Privathaus. Und es wurde gerufen, wo ist Nancy? Und so, also es waren offensichtlich politisch motivierte Gegner. Und da hat Elon Musk schon eine Story geshared, wo es hieß, dass er dieser Mann von Nancy Pelosi vermeintlich einen schwulen Prostituierten selber mit nach Hause gebracht hätte im Suff und von dem angegriffen wurde, was allem Anschein nach Fake News sind, dass er das auf der Plattform teilt, während er gleichzeitig von Demokraten dass man Sachen fact-checken lässt, ist fair enough, aber selber sowas teilen und andere sagen, stärker fact-checken als früher, finde ich eine komische Tendenz. Das spricht jetzt auch nicht dafür, dass eine bessere Plattform wird. Aber wir werden sehen.
Dann lass uns doch lieber über Stock-Based Compensation sprechen. Und zwar hat jemand gefragt, ob man das in den Earnings überhaupt immer so adjusten kann. Die Person würde das eher als normalen Lohn sehen und sieht es deswegen kritisch. Vor allem, weil Unternehmen sich ja nicht davon wirklich lösen können. Also du kannst ja nicht auf einmal sagen, so, wir machen jetzt hier keine Stock-Based Compensation mehr, weil dann werden halt wahnsinnig viele Leute dort nicht mehr arbeiten. Wie stehst du zu Stock-Based Compensation und vor allem in den ganzen Firmen, die an der Börse handeln und immer wieder sagen, so, ja, hier, das haben wir adjusted mit unseren Ausgaben?
Ja, also prinzipiell sollte man, wenn man adjusted liest, frisiert denken. Das ist die einfache Regel. Und die zweite Regel ist, wenn man einfach nur auf Gap schaut, also es wird ja immer vor den Zahlen, wenn man sich die Berichte anschaut, also auch in Sekundärberichten in der Presse und so weiter, wird in der Regel explizit von Gap- und Non-Gap-Kennziffern gesprochen. Und Non-Gap sind Metriken, die aus der firmeneigenen Denke kommen, die können total relevant zur Steuerung des Businesses sein, aber sie sind eben nicht nach ordnungsgemäßer Buchhaltung erhoben, beziehungsweise wird es dann in der Regel sehr genau aufgegliedert, wo der Unterschied liegt. Wenn aber Gap davor steht, also normalerweise in den Quartalsberichten kommt ja das Income Statement, manchmal kommt die Assets zuerst, aber in der Regel kommt das Income Statement zuerst, das ist dieses erste Blatt mit Zahlen, wo das Revenue gegenüber dem Vorjahr und so weiter draufsteht. Da sind eigentlich nur Gap. Auf den ersten drei Seiten sind eigentlich nur Gap. Also die drei Seiten, eines machen wir bestimmt nochmal ausführlicher irgendwann, aber die ersten drei Seiten dieser Quartalsberichte sind eigentlich typischerweise das Income Statement, dann die Assets, also die im Deutschen würde man Bilanz sagen, und das dritte ist der Cashflow Statement, also die Zahlungsflüsse. Und die drei Dinge sind eigentlich immer nach Gap, also Generally Accepted Accounting Principles, also das ist quasi die Buchhaltungsverordnung oder wie soll man es nennen, Regulierung, die akzeptiert ist. Und da sind Share-Based Compensation, werden dort genau wie Gehalt behandelt. So, das heißt, wenn da R&D-Ausgaben von 400 Millionen stehen, dann ist das in der Regel 300 Millionen Gehalt plus Steuern oder inklusive Steuern und weitere 100 Millionen Share-Based Compensation. Also die ist dort drin und nicht abgezogen. Abgezogen wird sie dann spezifisch beim Cashflow, weil sie nicht zahlungswirksam wird. Das ist sagen buchhalterisch aber auch richtig so. Also steht keine echte Auszahlung dadurch, auch wenn die Firma rechnerisch Geld verliert oder Wert verliert. Bei allen Non-Gap-Zahlen und insbesondere beim Adjusted EBITDA, dort werden die Share-Based Compensation, also Share-Based Compensation, das sind Mitarbeiteroptionen, einfach gesagt, die wird dort abgezogen. Das heißt, schaut man auf die ersten drei Seiten und die Gap-Ergebnisse oder GAAP, wie auch immer man das nennen möchte, dann ist das immer inkludiert. Das heißt, da wird nichts nur im rechtlichen akzeptablen Maße hin und her adjustiert. Wo man vorsichtig ist, muss in den Unternehmenspräsentationen oder in den weiterfolgenden Seiten, wo dann über Adjusted EBITDA und Non-Gap Numbers geredet wird. Oder auch manchmal in den Highlights. Also ganz oben wird das ja immer nochmal verbal kommentiert mit ein paar Aussagen. Da werden auch oft schon Non-Gap-Zahlen genutzt. Also aber prinzipiell, wenn ihr auf ein Income Statement schaut, dann wird Share-Based Compensation dort wie Ausgaben behandelt. Und das ist ja auch richtig so. Das ist die im Zweifel strengste Möglichkeit, das zu betrachten, und es wird so gemacht. Warum machen Unternehmen das trotzdem? Also in der Regel geben sie zwischen 15% und 25% des Gehaltes als Share-Based Compensation raus. Oder der operativen Ausgaben. Das ist ja nicht nur Gehälter, aber auch. Das kann gerade in Phasen wie die letzten zwei Jahre auch total viel Sinn machen. Also wenn ich eventuell, also sag mal, ich bin eine SaaS-Firma und meine Aktie wird mit 50 mal Umsatz und 280 mal EBITDA bewertet, warum soll ich meinen Mitarbeitern nicht mit inflated Aktien zahlen? Das ist für den Aktionär, die Aktionärin eigentlich besser. Also ich bin Aktionär der Firma und habe jetzt die Wahl, zahle ich mit teurem Cash, wobei Cash in der Phase jetzt auch nicht besonders teuer war, aber es war tendenziell ist das halt Geld, was man anfassen kann. Oder ich zahle mit Aktien, wo ich eigentlich schon selber weiß, wahrscheinlich sind die gerade doppelt so teuer wie wir selber. Und so hinter vorgehaltener Hand haben sich einzelne SaaS-Firmen auch so eingelassen, dass sie gesagt haben, uns geht's eigentlich super, aber so hoch sollte unsere Aktie eigentlich jetzt nicht stehen. Und dann das sozusagen zu weaponizen oder als Gehaltsbestandteil zu nutzen, kann durchaus schlau sein, weil das Cash wird irgendwann knapp sein, wenn man nicht schon Cash generiert. Dann ist es immer gut, Cash zu sparen für Phasen wie jetzt gerade, wo eventuell auch dann Cashflow-Rechnungen wieder ins Negative drehen. Während man Aktien eben, wenn jemand glaubt, dass die Firma so viel wert ist und sich gerne Aktien bezahlen lassen möchte, why not? Das Problem ist, dass du dann, wenn der Kurs einbricht, ist natürlich die gesamte Motivation aus diesen Mitarbeiteraktien verschwunden. Das heißt, du musst im Zweifel dann doch wieder neue Aktien zuteilen oder den Strike-Price der Option, also die dort, wo sie ausgeübt werden kann, auf den jetzigen Kurs anpassen, damit der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin von da an wieder partizipiert am Wachstum. Das heißt, ganz einfach ist nicht, aber prinzipiell kann es eine Option sein, wenn man glaubt, man, die Aktien sind gerade sehr hoch bewertet, dass man sagt, wir nutzen das, und dann ist das für die Aktionärsbasis eigentlich auch kein schlechtes Konstrukt. Wie gesagt, wenn man in die Gap-Zahlen schaut, dann sieht man das ganz gut. Ansonsten wird es später in diesen Reconciliations, also wo das aufgeschlüsselt wird, was adjustiert wurde, kann man auch mal nachlesen, wie groß der Anteil war. Wir packen es ja jetzt bei unserem Sheet, gibt es eigentlich fast immer bei fast allen Firmen eine extra Zeile, wo das ist, damit man das auch abziehen kann, und dann weiß man ganz gut, wie viel Prozent der OPEX Share-Based Compensation ist. Also ist eine gute Frage, aber ich würde sagen, es gibt durchaus auch gute Gründe, um Leute so zu bezahlen, wo ich nicht dafür bin zu sagen, dass das ist jetzt so, als würde man gar nichts bezahlen. Natürlich verliert die Firma trotzdem Wert, beziehungsweise wird man verwässert als Aktionär oder Aktionärin. Auch das hat einen Preis. Aber im Zweifel werde ich lieber verwässert, als dass Cash aus der Firma fließt. Es sei denn, es ist eine Firma wie Apple oder Microsoft, wo Cash eh im Überfluss da ist. Da kann man auch darüber reden, ob es nicht besser ist, mit Cash zu zahlen. Aber ja, das wären meine Gedanken dazu.
Und dann haben wir noch eine weitere Frage, und zwar zum Umsatzwachstum und Inflation. Wenn Amazon zum Beispiel um 15% wächst, die Inflation aber 8% ist, dann ist es ja faktisch nur 7% Wachstum. Und sollte man nicht eher bei E-Commerce auf die Anzahl der Produkte, also Unit Sold, gucken und weniger auf das Geld? Müsste man da nicht wesentlich kritischer drauf gucken?
Ist auch eine gute Frage. Die Antwort ist, es kommt darauf an, was man messen möchte. Also wenn du es aus Aktionärssicht machst, am Ende geht es mir um Geld. Und man muss natürlich schauen, ob es Inflation auch bei den Kosten gibt, also dass die Kosten besonders schnell steigen. Aber prinzipiell möchte ich nur wissen, hat die Firma mehr Geld umgesetzt und mehr verdient. Das heißt, wodurch das kommt, ist mir eigentlich Hupe. Du kannst natürlich sagen, die Absatzkraft oder die Kundengewinnung drückt sich auch einfach in der Anzahl der Orders aus. Also ich verstehe schon die Frage. Also es gibt teilweise Unternehmen, die so eine Unterscheidung irgendwo machen zur Erklärung der Performance, dass sie in nominell und real so ein bisschen unterscheiden. Aber eigentlich glaube ich, ist es fair, das nicht extra zu betrachten. Das Gleiche ist, oder viel öfter hast du das Problem ja bei den Wechselkursen, ne? Dass du sagst, in Constant Currency, also zu den Wechselkursen von vorgestern, hätten wir eigentlich so und so viel Gewinn gemacht, aber weil der Dollar so stark ist, sind unsere Euro-Umsätze weniger wert geworden. Und weil wir feste Verträge haben, haben wir jetzt, aber auch da würde ich sagen, ist halt Pech gehabt. Ich will wissen, ob die Firma Geld verdient hat oder nicht. Warum sie es nicht verdient hat, das hat eine gewisse Erklärungswirkung. Aber sofern ich nicht glaube, dass die Wechselkurse sich wieder zurückdrehen werden, also ist mir das ja egal. Am Ende, wenn eine Firma in Dollar bilanziert, dann muss sie halt in Dollar auch für mich Geld verdienen. Das, von daher, der einzige Fall, wo das Sinn machen würde, ist, wenn du eine kurzfristige Schwankung hättest. Dass, wenn du jetzt glaubst, der Dollar geht wieder auf 1,15 Euro, andersrum, der Euro geht wieder auf 1,15 Dollar zurück, dann kannst du sagen, okay, das sind temporäre Effekte, die werden sich wieder einstellen. Deswegen will ich das auch mal in Constant Currency, in unveränderten Wechselkursen mir anschauen. Aber eigentlich, ich würde von der Inflation nicht abstrahieren. Es kann immer Inflationseffekte geben, die man besser verstehen will, aber schau auf den Supermarkt. Also am Ende interessiert dich, was durch die Kasse geht. Ob jetzt jemand weniger gekauft hat, das aber teurer, oder andersrum, ist eigentlich nicht maßgeblich. Also ich verstehe schon die Frage, ne? Du kannst sagen, die können nichts, also du kannst schon sagen, alle, sag mal, du verkaufst Öl oder so. Klar, das ist, ja, da, aber das ist die Frage. Bei den Ölkonzernen sagt, da willst, also da sagt ja auch niemand, wir rechnen jetzt mal, als wäre das Öl im gleichen Preis geblieben oder als hätten wir keine Rohstoffinflation. Ich glaube nicht, dass man davon abstrahieren sollte, also dass man das umrechnen sollte, sondern am Ende geht es um Geld.
Wenn wir schon bei Geld sind, dann können wir auch über Earnings sprechen.
Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung.
Keine spezifischen Kauf- und Anlageempfehlungen.
Keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Die Verantwortung für solche Trades liegt bei euch.
Philipp und Philipp haften nicht für eure Verluste.
Philipp und Philipp und Philipp können die Risikodisposition
der HörerInnen nicht einschätzen.
Ihr entscheidet selber,
was ihr kauft und tragt dafür
auch die Verantwortung.
Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io/Disclaimer nachlesen.
Womit fangen wir an? Robin Hood?
Fangen wir mit unserer Lieblings, wir demokratisieren den Finanzmarkt App an.
Hashtag Pip ist super ironisch.
Ach so, hat man das nicht verstanden? Wir gehen mal in die Earnings-Präsentation, die packen wir auch in die Shownotes. Also vielleicht auch da zur Erklärung, woher holen wir immer diese Informationen? In der Regel gehe ich auf die Investor Relations Seite der Firma, also hole mir die Originaldaten dort und die zwei Dokumente, die in der Regel interessant sind, beziehungsweise, also normalerweise gibt es einen sogenannten Press Release, wo die wichtigsten Zahlen drinstehen oder die Zwangsveröffentlichung und eine Unternehmenspräsentation, wo das eventuell nochmal besser erklärt wird. Und wir gehen jetzt in die Unternehmenspräsentation von Robinhood. Es kann außerdem noch ein Shareholder Letter geben, das ist eine Mischung aus beiden und etwas später kommt immer das 10K-Filing, das ist die ausführlichste, aber trockenste Form drin, die ist aber relativ schwer zu verdauen, ehrlich gesagt. Bietet durchaus zusätzliche Informationen. Also und es gibt natürlich noch den Earnings Call, also wo das Management das kommentiert. Den haben wir oft, gerade bei Live-Earnings, noch nicht gehört. Das muss man eigentlich auch mal dazu sagen. Das heißt, da kommen manchmal noch Informationen dazu, die wir in dem Moment dann nicht kennen. Wie auch immer. So, jetzt sind wir in der Robinhood Unternehmenspräsentation und in unserem doppelgänger.io/sheet natürlich und gehen dazu Hood. Die Net Cumulative Funded Accounts, das sind alle Konten auf Robinhood, die im Moment mindestens irgendwie $100 haben oder so, liegen bei 22,9 Millionen. Das ist quasi gleichbleibend stagnierend seit fast ganz, ganz leicht steigend seit einem Jahr. Aber nur minimal. Im Vorquartal waren es auch 22,9. Also eigentlich haben sie nur 60.000 neue Accounts gewonnen.
Sieht so aus, als ob sie seit Q2 2021 einfach keine Accounts mehr gewinnen.
Genau, kann man so sagen. Die Monthly Active Users, also das wären Kunden, die auch in diesem Quartal mindestens eine Transaktion gemacht haben. Die hat sich von Q2 21, da waren es mal 21,3 Millionen, auf jetzt nur noch 12,2 Millionen reduziert. Also die fällt dramatisch ab, minus 6,7 Millionen, also minus ein Drittel ungefähr vom letzten Jahr und fast halb, also minus 45% vom Höchstwert. Also es traden immer weniger Leute auf Robinhood, kann man sagen, oder verlieren da den Spaß am Trading. Dann die Assets under Custody, das ist immer eine wichtige Kennzahl für Broker, Banken und so weiter, irgendwelche Geldverwalter. Die liegen noch bei 65 Milliarden, also diese 22,9 Millionen Nutzer verfügen insgesamt auf über 6,5 Milliarden. Daraus kann man eigentlich ausrechnen, dass der Durchschnitt pro Konto bei unter $3.000 liegt. Also sagen in dem durchschnittlichen Robinhood-Konto liegen unter $3.000. Der Median ist weit niedriger, angeblich gerade so dreistellig, also eher so $200-$300. Das heißt, die meisten Leute haben wirklich minimale Einlagen dort. Im Schnitt sind es, wie gesagt, 2.800 ungefähr, 65 Milliarden. Die haben diese Assets under Custody oder Assets under Management, ist ein bisschen, sagt man auch oft dazu, haben sich im letzten Jahr insgesamt um ein Drittel verkleinert. Jetzt könnte man sagen, das heißt, Robinhood-Nutzer haben ein Drittel Geld verloren. 32% sind es genau. Das wäre natürlich zu einfach, weil man könnte ja auch Geld abziehen oder hinzulegen. Und tatsächlich ist aber nicht so, dass Leute netto Geld abziehen, sondern wahnsinnigerweise wurden in den letzten vier Quartalen wurden nochmal 18 Milliarden hinzugefügt. Das heißt, eigentlich musst du sagen, dass der durchschnittliche Nutzer weit mehr als 32% verloren hat, weil außerdem noch immer frisches Geld hinzugefügt wurde. Und nach dem Hinzufügen von 18 Milliarden, sind die Assets an der Kasse, die von 95 auf 65 Milliarden gefallen. Also eigentlich hast du einen Verlust von 30 plus 18.
Das wäre. Aber also würdest du immer noch weniger Geld verlieren, als wenn du Anfang des Jahres Cloudflare gekauft hättest.
Das ist richtig. Aber niemand wäre ja so dumm, nur eine Aktie zu kaufen und sein Geld da reinzahlen.
Ich hätte gedacht, die Ergebnisse sind viel schlimmer.
Welche Ergebnisse?
Ja, dass die Leute viel mehr Geld verlieren würden.
Die Hälfte ihres Geldes verloren. Das sieht man hier fast nicht, weil es nicht so dargestellt. Also, Year-to-Date, MSCI World. Sekunde. Was schätzt du? Ich glaube zwischen 30%
habe ich.
Na.
Nee. 3 und 5, so wenig?
Ja, ich habe heute schon mal nachgeschaut, weil ich schon getwittert habe. Ich gucke jetzt nochmal, was ich jetzt habe. Da habe ich nur so, bei Twitter braucht man es mit der Wahrheit ja nicht so ernst nehmen. Jetzt für einen Podcast mache ich es mal ordentlich. Also der Invesco MSCI World Usage minus 3,6. Wir gucken mal, was der ACWI macht.
Ja gut, aber Robin Hood wurde ja immer als Casino dargestellt und deswegen hätte ich gedacht, dass die alle mit Hebel und noch viel krasser da am Zocken sind. Und dass sie halt mehr verlieren als alle die Tech-Aktien, die wir so gerne besprechen.
Also sie haben deutlich mehr als der Schnitt des Marktes verloren. Ich würde von 50% ausgehen. Das ist jetzt nicht so einfach zu berechnen, weil die Mittelzuflüsse ja nach und nach kommen. Aber ganz grob kann man sagen, deutlich über 40%. Das ist 10-mal so viel, wie der Markt verloren hat. Der Gesamtmarkt hat 4-5% verloren, MSCI World, ACWI. Also jeder, der einfach nur in den Sparplan investiert hat, hat eigentlich im letzten Jahr, während Robinhood-Nutzer fast die Hälfte ihres Gelds verloren haben, im Schnitt nur 4% verloren. So, und dann, was aber auch noch spannend ist, also jetzt wissen wir quasi, was da das Lustige ist, dass obwohl die Leute weniger traden, offenbar, ist der Umsatz pro Nutzer gestiegen. Und dann erfahren wir auch noch, wie der Umsatz sich zusammensetzt bei Robinhood. Das finde ich super spannend. Also Umsatz war 361 Millionen, das ist ein Minus von 1% gegenüber dem Vorjahr, also gar nicht so viel, also minimal gesunken, fast gleich geblieben, obwohl weniger Leute aktiv waren, vielleicht waren die intensiver aktiv. Und jetzt muss man sagen, es gibt drei relevante Umsatzkategorien bei Robinhood, das sind die transaktionsbasierten, die zinsbasierten und Other Revenue. Other Revenue ist 25 Millionen, von denen abstrahieren wir jetzt mal. Das ist wahrscheinlich Payment for Order Flow, obwohl das ist Transaktion, weiß man gar nicht. Weiß tatsächlich nicht, was das Other Revenue bei ist, aber es ist auch nur 8%, naja, immerhin. So, das Transaktionsbasierte, das ist, was jetzt mit dem Handeln verdient wird. Das wären von den 361 Millionen, die Robinhood, also es geht alles immer aufs Q3, wären das 208 Millionen. Und von diesen 208 Millionen werden 31 Millionen mit Equity Trading gemacht. Das heißt, Equities Trading heißt nichts anderes als Fonds und Aktien kaufen, verkaufen. Vom Gesamtumsatz 361 Millionen sind 31 Millionen werden mit Aktienhandel verdient. Das ist 8,5% des Gesamtumsatzes verdient Robinhood mit Aktienhandel. Der Großteil des Umsatzes, das meiste andere Geld, kommt 124 Millionen, viermal so viel, genau viermal so viel wie mit Aktienhandel, verdienen sie mit Optionshandel, also im Verkaufen von hochriskanten Hebelprodukten. 51 Millionen, und das müssten so 13-14% sein, verdienen sie mit Krypto-Trading, offensichtlich auch hochvolatil, relativ riskant. Das sind die transaktionsbasierten Sachen. Dann die zinsbasierten. Der größte Teil der zinsbasierten Einnahmen, nämlich weitere 48 Millionen, und das sind wiederum auch 13,3% Margin Trading oder Margin Interest. Das heißt, Leute borgen sich Aktien oder wollen gehebelt Aktien kaufen. Wenn nicht, also das heißt, ich habe nur 17 Dollar und möchte mir aber trotzdem eine Amazon-Aktie kaufen, dann mache ich das mit fünffachem Hebel und dann leihe ich mir, was dabei, also in der App steht dann einfach nur, hey, du kaufst die jetzt gehebelt, die Aktie. Was tatsächlich passiert ist, ich nehme in dem Moment 70 Dollar Kredit auf und kaufe mir damit eine komplette Amazon-Aktie. Damit verdienen sie, also durch diesen Margin Interest, Leuten Geld leihen, damit sie damit Aktien gehebelt kaufen. Weitere 48 Millionen, das sind 13% ihres Businesses und auch mehr als Aktienhandel. Dann gibt es noch Securities Lending. Das ist, wenn jemand sich Aktien borgt, dass sie das unter den Nutzern machen. Also sie borgen sie nicht, sich nicht am Markt, sondern ein Nutzer borgt dem anderen Nutzer eine Aktie oder leiht die. Und Robinhood tritt nur noch als Vermittler auf dabei und macht daraus eine Marge. Und weitere Bestandteile sind noch Interest on Investments in Corporate Cash. Also ihr Geld kriegt natürlich auch Zinsen, solange sie noch welches haben, was aber kleiner wird jeden Tag. Und Interest on Segregated Cash and Cash Equivalents, das abgetrennte Cash müsste das Geld der Kunden sein. Da behält man natürlich auch, das ist das, womit Charles Schwab eigentlich das meiste Geld macht, dass auf den Verrechnungskonten der Kunden Geld liegt und darauf gibt es Zinsen. Wobei die Verrechnungskonten der Kunden bei Robinhood relativ leer sind. Ich glaube, da war nur 6 Milliarden drauf. Sekunde, Assets under Custody. Net Cash held by users ist 4 Milliarden sogar nur. Das, was ich wirklich krass finde, ist, dass nur 8,5% durch Aktienhandel generiert wird. Der Rest, die absolute Mehrheit, ist hochriskante Optionen, Krypto, Margin Trading und die Zinseinnahmen, die jetzt dazukommen. Natürlich. Das finde ich schon relativ wild. So was kriegen wir noch. Robinhood profitiert natürlich davon, dass es ja Zinsen gibt wieder. Also das sorgt dafür, dass das die Net Interest Revenues steigen, also haben sich verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr, von 63 auf 128 Millionen. Das ist natürlich gut. Sie zahlen noch ein bisschen Zinsen, aber die Einnahmen übertreffen das. Was sagen Sie uns ja noch? Das Net Income, also der Nettoverlust wird weniger tendenziell. Im Vorjahr hatten sie ja diesen Rekordverlust von 1,3 Milliarden. Jetzt sind es nur noch 175 Millionen, also etwas besser. Sie rechnen sogar ein positives, adjustiertes EBITDA aus, haben wir gerade gesagt. Also in diesem adjustierten EBITDA ist aber fast eine halbe Milliarde an Stock-Based Compensation, also 425 Millionen. Das sind die OpEx, die Stock-Based Compensation, ist nur 110 Millionen, Entschuldigung. Wie kommen Sie denn auf ein positives EBITDA? Sie adjustieren von einem negativen Operating Income von 174 Millionen genug, um auf ein positives EBITDA von 47 zu kommen. Wie auch immer Sie das machen. Habe ich jetzt keinen Bock, das nachzuvollziehen. Ich würde mit den GAAP-Zahlen rechnen, wie üblich.
Aber ich gucke mir gerade den Aktienverlauf an. Und was man ja schon sagen muss, ist, dass in den letzten 6 Monaten die Aktie fast plus 10% nach oben gegangen ist. Liegt das jetzt nur daran, dass Interest Rates höher werden und Robinhood eine Bank ist und alle Banken in den letzten 6 Monaten sich positiv entwickelt haben? Oder ist da irgendwas anderes noch passiert?
Also es liegt an zweierlei Dingen. Einerseits, dass sie ein gewisses Maß an Kostendisziplin hinbekommen. Nämlich, dass die Kosten von im Vergleichsquartal hattest du brutale Sondereffekte, das lässt sich nicht so richtig vergleichen. Weil ich war da nicht sogar der Börsengang war schon früher, ne? War der Börsengang vor einem Jahr? Nee, war viel früher, ne? Aber es sieht so aus, als wenn der dort verrechnet wurde. Also man muss da sagen einfach zum Q4 des letzten Jahres sind die Kosten ungefähr 20% runtergegangen. Also man baut jetzt nicht weiter Kosten auf, sondern hat offenbar auch Leute entlassen, spart Geld, natürlich auch bei den transaktionsbasierten Gebühren, die niedriger werden, wenn weniger gehandelt wird, aber das ist nur der kleinste Anteil. Das heißt, das Operating Income, oder der Fehlbetrag in dem Fall ist es ja, der Fehlbetrag engt sich ein, sie verlieren in Anführungsstrichen nur noch 174 Millionen US-Dollar. Wie gesagt, nach Adjust, und davon sind 110 Millionen Share-Based Compensation, das heißt, zumindest um die Liquiditätslage der Firma einzuschätzen, das muss man unterscheiden. Also wann macht das Sinn, die Share-Based Compensation rauszurechnen? Wenn ich einfach wissen will, blutet die Firma jetzt Geld oder verliert sie nur rechnerisch Geld durch die Share-Based Compensation? Da ist natürlich schon relevant und würde man einen Unterschied machen. Es ist natürlich einfacher, Aktien rauszugeben, als Geld rauszugeben, wenn man wirklich Verluste macht. Der Operating Cashflow ist aber gar nicht so negativ bei Ihnen. Und deswegen ist das adjustierte EBITDA dann eben auch positiv. Von daher, also einerseits haben sie die Kosten einigermaßen unter Kontrolle und der Fehlbetrag wird langsam kleiner. Aber er ist immer noch 48% des Umsatzes, muss man schon sagen. Also es ist schon noch ein ordentlicher Fehlbetrag. Und andererseits, wie du sagst, die Einnahmen, also obwohl weniger gehandelt wird, verbessern sich die Einnahmen durch das Interest-Einkommen, was sich, wie gesagt, verdoppelt hat zum Vorjahr und mit steigenden Zinsen sich weiter verdoppelt, also weiter erhöhen wird. Das heißt, Sekunde, nächstes Quartal wird es sogar mehr als 100% im Plus liegen, deutlich mehr. Und dadurch verbessert sich zumindest die Cashflow-Lage. Sie haben auch weiter 6,2 Milliarden Cash übrig. Leute werden jetzt nicht aufhören zu traden, denke ich. Die Frage ist, also sie können immer wieder neue Nutzer, also die nächste Generation der Trader, aktivieren. Ich glaube schon, dass sie irgendwann wieder auf einen irgendwie soliden Boden kommen werden. Ob das Modell eben nachhaltig ist, ob es nicht schlauer wäre, vielleicht doch ein bisschen weniger Geld pro Nutzer zu verdienen als diese $63 im Jahr. Und das ist übrigens eins der am besten monetarisierenden Fintechs damit. Also wenn du es mit jetzt irgendwelchen Neobanken vergleichst und so weiter, niemand verdient so viel, schon $63 ist der falsche Wert, der APU ist bei Average Revenue per User annualisiert bei ungefähr 63 tatsächlich. Die ganzen Neobanken und so weiter verdienen alle nicht so viel Geld mit ihren Nutzern, aber die haben ihre Nutzer eventuell länger. Und wenn Leute einfach über Sparpläne Geld aufbauen, ist ihr Lifetime Value definitiv höher als der von Robinhood. Oder anders gesagt, ich gehe davon aus, dass die Zahlen bei Trade Republic signifikant anders aussehen werden. Ich glaube, gewisse Trends sind ähnlich, also dass die Assets under Management netto wahrscheinlich gesunken sind durch die Performance der Aktien, könnte ich mir vorstellen. Ich bin mir sicher, dass Trade Republic relativ gesunde Nettozuflüsse immer hat, so wie selbst Robinhood. Also das ist ja wirklich der eigentliche Wahnsinn, dass obwohl die Leute so viel Geld verlieren, der Nettozufluss halt 18 Milliarden war über die letzten 4 Quartale. Und selbst jetzt in diesem Quartal, dem letzten, haben noch Leute 2,7 Milliarden eingezahlt bei Robinhood. Entweder sind es die schlauen Leute, die einfach wirklich Sparpläne laufen haben. Das wäre ihnen so zu wünschen. Oder es gibt Leute, die einfach süchtig sind und immer wieder alles, was sie haben, wie bei einer irgendwie Gambling-App da reinhauen. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ja, ich glaube, dass das nachhaltige und langfristig auch profitablere Modell ist eigentlich, Kunden zu haben, die einfach, wie gesagt, jeder, der ein MSCI World hat, hat maximal 4-5% verloren. Und diese 4-5% Verlust sind durch den Sparplan längst wieder ausgeglichen worden. Das heißt, wenn jetzt 100% deiner Nutzer MSCI World-User wären, die minimal Geld ansparen, wäre dein Assets under Custody positiv, während das von Robinhood trotz Mittelzuflüsse 30% unter Feuer liegt. Das ist, glaube ich, der Unterschied von einem nachhaltigen Modell und dem, was Robinhood macht.
Eigentlich müsste man eine Bank machen, die einen nicht erlaubt zu traden. Also jedes Mal, wenn du traden möchtest, wenn du was kaufen möchtest, wirst du wieder auf einen ETF rübergezogen. Und du darfst dann erst traden, wenn du irgendwie 90%, also darfst du immer nur 10% von dem Geld, was du in deinem ETF liegen hast, dann zocken.
Ja, dass man sich selbst Regeln setzen kann, das wäre sicherlich sinnvoll. Widerspricht, das ist natürlich das Gegenteil der Logik von Robinhood.
Ja, ist halt kein Casino.
Genau, es macht nicht so viel Spaß, es gibt nicht so viel Dopamin-Kicks natürlich, sich an einem ETF zu erfreuen, der halt auch nur ein paar Prozent jedes Jahr macht. Aber langfristig mit Zinseszinseffekt. Also wie gesagt, jede Oma, jedes Kind, das einen MSCI World Sparplan hat, schneidet signifikant besser ab als der durchschnittliche Robinhood-Nutzer. Und das muss man auch mal sagen, ne? Wenn wir jetzt sagen, 50% haben die wahrscheinlich verloren, inklusive der Mittelzuflüsse, dann heißt das eigentlich, dass viele Totalverluste haben. Wenn der Durchschnitt 50% ist, dann ist der Median vielleicht deutlich tiefer schon im Minus. Und ganz viele haben alles verloren, höchstwahrscheinlich. Insbesondere, wenn du bedenkst, dass die Margin of Crypto gemacht haben, dass sie Option Tradings gemacht haben und so weiter.
Dann haben wir eine andere Bank, obwohl ich weiß gar nicht, ob man es Bank nennen kann, Coinbase, die in den letzten 6 Monaten minus 54% hatten so einen, am Anfang vor 6 Monaten, so einen krassen Freefall. Wie sieht's bei denen aus? Gibt's wieder Hoffnung am Kryptomarkt?
Begrenzt, würde ich sagen. da ist die Hoffnung auch eher, dass sich die Verluste ein bisschen einengen, aber es ist schwer. Also das Transaction Revenue, also das Umsatzvolumen aus Kryptohandel, ist im Vergleich zum Vorjahr um 2/3 gefallen. Es war damals über 1 Milliarde, 1,1 Milliarden, sind jetzt noch 366 Millionen Dollar. Also 2/3 Transaction Volumen weniger. Auch Coinbase profitiert vom Zinseffekt. Also die Zinseinnahmen sind von 8,4 Millionen, also eigentlich gar nichts, auf jetzt schon 102 Millionen gestiegen. Also haben sich verzwölffacht eigentlich. Das heißt, da haben sie allein 100 oder fast 100 Millionen EBIT Contribution aus Zinseinnahmen hinzubekommen. Das hilft dem Ergebnis auch hier. Kann aber nicht ausgleichen, was an Handelsergebnis weggeht. Man kann es noch untergliedern. In Retail-Volumen ist 72% runter, Institutional nur 43%, aber das ist auch so kein großer Unterschied. Der Umsatz ist ungefähr die Hälfte vom Vorjahr, ist um 55% gefallen. Der Gesamtumsatz trotzdem von 1,3 Milliarden auf 590 Millionen. Und da die Kostenbasis aber immerhin nur um 12%, aber trotzdem gestiegen ist, ist der Verlust inzwischen eine halbe Milliarde, über eine halbe Milliarde. Und das entspricht einer operativen Marge. Also sie haben 590 Millionen Umsatz gemacht, haben aber Total Operating Expenses von 1,15 Milliarden. Und damit machen sie über 550 Millionen Verlust und das entspricht 94% der Umsätze. Also sie machen fast so viel Verlust, wie sie Umsatz machen. Oder anders gesagt, die Kosten sind fast doppelt so hoch wie der Umsatz. Das dauert noch eine Weile, da auf einen grünen Zweig zu kommen. Also man kann darauf hoffen, dass es wieder einen Krypto-Frühling gibt oder Krypto-Sommer und der beziehungsweise Krypto-Winter aufhört. Dann könnte sich das alles natürlich schnell ändern. Aber also Wahnsinn ist wirklich die R&D-Kosten. Die sinken aber, ne? Also es gab ja auch bei Coinbase Entlassungen. Die werden aber, glaube ich, erst im nächsten Quartal wirksam. Obwohl, ein paar sind schon, also im Vorquartal hatten sie fast 5000 FTEs. Das waren 130% über dem Vorjahr. Jetzt sind es nur noch 4700. Also es wären schon, sie lassen Leute schon gehen. Ich denke, da müssen noch einige mehr weg. Die Sharebase Compensation ist vollkommen gaga. Also 2/3 des Umsatzes geben sie allein an neuen Aktien raus. Das ist auch Wahnsinn. 391 Millionen an Shares werden rausgegeben.
Das machen sie, weil die Aktie verliert an Wert und um die Mitarbeiter weiter zu halten oder warum? Oder weil das in irgendwelchen Arbeitsverträgen festgelegt war?
Das war vorher festgelegt höchstwahrscheinlich und weil sie bis vor einem Quartal ja noch brutal geheiert haben. Steigen die immer weiter an die Sharebase Compensation auf fast 400 Millionen im Quartal, während sie nur 600 Millionen Umsatz machen. Wahnsinn. Ja, also das ist jetzt eigentlich ein Gamble auf lang genug durchhalten, bis die nächste Kryptowelle kommt. Oder eigentlich müsstest du halt die 30-40% der Leute rauswerfen, damit du irgendwie auch länger durchhalten kannst. Kann man gucken, was hier die Liquiditätslage sagt. Assets, 5 Milliarden haben sie noch. Aber es sind 2 Milliarden weniger als letztes Jahr. Also sie haben 2 Milliarden Cash verloren innerhalb von 12 Monaten. Das sind aber auch diese brutalen Kosten. Das kann man hier ganz gut sehen, dass das sich schnell aufsummiert, die Verluste, die sie jedes Quartal machen. 5 Milliarden haben sie noch. Also 2,5 Jahre könnten sie es auch noch so weitermachen. Bis dahin dann der Krypto-Sommer kommt, der nächste, weiß ich nicht. Muss man gucken. Sieht nicht so gut aus. Ich glaube, so als Versicherung gegen den nächsten Krypto-Hype ist es vielleicht immer noch eine spannende Wette, wenn man Lust darauf hat. Aber das sollte eben ein ganz, ganz kleiner Anteil im Depot sein. Performance ist natürlich unterirdisch jetzt durch den Zusammenbruch des Kryptomarktes.
Und wie sieht es bei PayPal aus?
PayPal?
Eine weitere Brand, die wir nie richtig aussprechen werden.
Doch, ich habe eben PayPal gesagt, das ist richtig. Ja. Wir sollen PayPal nicht sagen. Aber es ist halt auch ein richtiger doofer Name. Wer hat sich den bloß ausgedacht?
Ja, irgendein Taubenclubverein.
Julian Reichelt sagt, Elon Musk hat den erfunden. Ist ein großer Erfinder. Der hat auch Tesla erfunden, hat er gesagt. Aber Fakten, egal. Wo waren wir?
Achso, PayPal. Scheint gut zu laufen da in deinem Twitter-Universum.
Genau.
Aber ja, zurück. Payment per E-Mail. Wie läuft es bei PayPal?
Ich war ja vor einem Jahr relativ skeptisch bei PayPal, weil ich glaube, dass sie sehr stark am E-Commerce-Volumen hängen und damit das nächste Jahr oder das damals nächste Jahr, jetzt aktuelle Jahr, relativ schwer für sie wird. Das hat sich auch so gezeigt. Die Zahlen dieses Quartal sind eigentlich überraschend gut, würde ich sagen. Das Total Payment Volumen ist 9% hoch gegenüber dem Vorjahr. Ihre Umsätze sind 11% hoch. Die operative Marge hat sich ein bisschen eingeengt von 19,6 auf 19,3, also so 50 Basispunkte ist jetzt nicht super viel. Das Net Income ist 22% gestiegen. Die Earnings pro Share oder die, sagen wir, der Cashflow, schauen wir darauf, ist um 29% sogar gestiegen. Eigentlich ganz gute Zahlen soweit. Aber diesmal haben sie sich selbst so mit einem schlechten Q4-Ausblick in die Suppe gespuckt und dadurch hat die Aktie, glaube ich, so ein bisschen uneinheitlich bis leicht negativ reagiert. Also sie sehen, sie zweifeln auch an einem guten Weihnachtsquartal. Die müssten ganz gute Visibilität haben nach dem ersten Monat des Weihnachtsquartals. Das heißt, ich würde ihnen vertrauen, dass sie es gut einschätzen können. Ja, und also die Leute mochten die Guidance nicht. Ansonsten sind die operativen Ergebnisse für dieses Quartal eigentlich ganz gut, aber der Markt sieht es halt noch nicht so. Dann hatten wir, wo wir gerade bei Fintech sind, noch Square, oder ehemals Square, jetzt Block. Also Square ist so ein bisschen das komplette Gegenteil von Twitter. Also die Firmen wurden ja beide von vom gleichen Typen, vielleicht nicht gegründet, aber lange Zeit geführt als CEO. Bei Square funktioniert aber interessanterweise alles ganz gut. Ich glaube, die Aktie ist auch 10% hochgegangen nach den Earnings. Hat eher positiv überrascht oder erleichtert, würde ich sagen. Der Gross Profit, also wir schauen bei Square auf den Gross Profit, weil der Umsatz ist, sagen wir, schwer verfälscht durch das eigene Bitcoin oder das Bitcoin-Trading der Nutzer. Also es gibt einen großen Posten, das sieht man ganz gut hier auch in unserem Sheet unter Square. Der Bitcoin-Revenue und Bitcoin-Cost, die laufen über das Balance-Sheet von Square. Also sagen wir, man verbucht die selber, aber jedes Mal, wenn sie für einen Kunden Bitcoins kaufen, verkaufen oder für sich selber, dann läuft das eben über das Balance Sheet. Da entsteht auch Gewinn draus, also es hat eine Marge, eine kleine. Aber das verfälscht eigentlich das Umsatzwachstum. Deswegen würde man stattdessen entweder nur aufs Transaction- und Subscription-Based Revenue schauen oder einfach auf den Gross Profit, was bei Payment-Anbietern sowieso relativ gängig ist, dass man auf Net Operating Revenue oder Gross Profit schaut. So würde ich das dann auch hier vorschlagen. Und dann sehen wir, dass der Gross Profit 38% über dem Vorjahr liegt. Daraus kommen, das sind bei ungefähr 1,5 Milliarden. Davon kommen 774 Millionen von der Cash App als Gross Profit. Das ist eine Steigerung 51% über dem Vorjahr sogar. Also die Cash App wächst schneller. Und der Square, also das Payment, eigentliche Payment, offline und online, wächst 29% gegenüber dem Vorjahr und trägt 783 Millionen, also ungefähr genauso viel zum Gross Profit bei. Kann man jetzt relativ absehen, dass die Cash App bald das größere Geschäft sein wird. Square glaubt, dass dabei 327 Millionen adjustiertes EBITDA hängen bleibt, aber auch da müssen wir es natürlich relativieren, bloß weil die Firma jetzt ein bisschen netter ist. Ist natürlich auch da adjusted EBITDA nicht aussagekräftig. Schauen wir stattdessen auf das Operating Income nach GAAP. Das ist noch minus 50 Millionen. Das ist dann gemessen am Gesamtumsatz von 4,5 Milliarden natürlich nur relativ wenig. Würde man jetzt den Gross Profit nehmen, ist dann ungefähr 3%, aber immer noch so eine sehr, sehr kleine negative operative Marge. Der Cashflow müsste positiv sein, Adjusted EBITDA sowieso. Share-Based Compensation ist halt noch eine Viertelmilliarde, 263 Millionen. Da sie hauen viel Share-Based Compensation raus. Und was auch ein bisschen problematisch ist, die Umsätze, die Kosten wachsen weiter mit 45%. Also das ist schneller als der Gross Profit. Das ist natürlich nicht so gut. Das Gute ist, die Gross Margin dehnt sich aus. Also bei gleichem Umsatz machen sie immer mehr Geld. Das liegt aber auch daran, dass die Bitcoin-Umsätze stabil sind und der Rest wächst und der Rest margenstärker ist als der Bitcoin-Umsatz. Aber das Gross Profit wächst nur 38%, die Kosten 45% und dadurch bleibt man eben wird negativer als im Vorjahr. Vorjahr hatte man schon 23 Millionen positive operatives Ergebnis. Jetzt sind es wieder minus 49 oder rund 50 Millionen, weil das ist nicht viel. Weiß gar nicht, ob es so wichtig ist, dass sie jetzt Break-Even sind oder nicht, glaube ich. Ist mir eigentlich relativ egal bei Square. Der Unterschied ist, warum ich jetzt hier nicht so auf Profitabilität schaue, weil die eben noch mit 38% wachsen. So, wo findest du eine Firma, die 6 Milliarden Gross Profit, also Rohertrag im Jahr macht, Runrate, und noch mit 38% wächst? Also da gibt es jetzt keinen Zwang, irgendwie zu sehr auf die Kosten zu schauen, finde ich. Man kann kritisieren, dass sie hohe Share-Based Compensation haben, man kann kritisieren, dass die Kosten noch mit 45% wachsen, aber immerhin steht hier quasi ein Wachstum dahinter und es ist nicht einfach nur durch einen Kamin gejagt und dann wächst nicht mehr der Umsatz. Genau, von daher eigentlich ganz gute Ergebnisse. Der Markt hat positiv reagiert. Man müsste jetzt theoretisch nochmal Afterpay rausrutschen. Es gibt rausrechnen. Es gibt ja die Akquisition, ne, die sie gemacht haben. In Australien war das, glaube ich, haben sie Afterpay akquiriert. Das heißt, im Shareholder Letter findet man das auch alles nochmal excluding BNPL-Plattform. Also das ist Afterpay. Dann wäre das Wachstum statt 38 nur 25% bei Block, bei Square statt 29 nur 17% und bei der Cash App statt 51 nur 37%. Also das Afterpay-Geschäft trägt schon ordentlich zum Wachstum bei. Und wo wir gerade bei Buy Now Pay Later sind und in der Fintech-Branche, gab es heute wieder diese Woche wieder News von Klarna, unserem Swedish Darling. Und zwar die Prüfberichte von, ich glaube, Ernst & Young war das, für die australische Untereinheit von Klarna sind öffentlich geworden. Und die glänzen wirklich mit einmaligen Daten. Wir haben auch da, Sekunde, haben wir einen Link schon in den Shownotes. Ja, einerseits hat der Prüfbericht gezeigt, dass die Firma ein 70 Milliarden australische Dollar Net Asset Defizit hat. Das heißt quasi einfach, dass sie überschuldet ist, also dass die Assets nicht die Verbindlichkeiten decken. Das liegt unter anderem daran, dass man 2021 56 Millionen Verlust gemacht hat. Das ist ziemlich genau viermal so viel wie im Vorjahr. Die Klarna Muttergesellschaft hat ihnen aber einen sogenannten Letter of Support ausgestellt. Das heißt, sie kommen für die Schuld, also ansonsten würde die Firma natürlich längst Insolvenz anmelden müssen, weil sie überschuldet ist. Aber sagen die Firmenmutter kann ihnen eben so ein Letter of Support umstellen. Das heißt, für den Zeitraum von 12 Monaten kommen sie im Zweifel für die Verbindlichkeiten auf. Und so darf die Firma weiter betrieben werden. Das ist aber noch nicht das Gruseligste. Das Spannende oder die zwei schlimmsten Facts oder drei sind, dass das Commission Income, also das, was Händler an Klarna zahlen, von 10,8 Millionen auf 3,1 Millionen australische Dollar gefallen ist um 70%. Also es schrumpft, hat sich gedrittelt eigentlich, während man die Werbeausgaben auf 27 Millionen verdoppelt hat. Also man hat es geschafft, mit 27 Millionen an Werbeausgaben 3 Millionen an Commission Income zu generieren. Den Trick muss mir mal jemand erklären. Also hätte man das Geld einfach nicht ausgegeben, hätte man fast 10-mal so viel Geld behalten. Und dann der andere spannende Fakt ist, dass die Credit Loss Charges, also das, was man verliert wegen schlechter Kredite, die sagen nicht zurückgeholt werden können, sind von 170.000 auf 8,4 Millionen gestiegen 2021 zum Vorjahr. Jetzt kann man sagen, okay, 8,5 Millionen, so what? Aber wir haben gerade eben gelernt, dass das Commission Income nur 3,1 Millionen ist. Das heißt, die Verluste aus schlechten Krediten sind fast dreimal so hoch wie das Geld, was man verdient hat. Also eigentlich ist es so, wenn man sagen, stark vereinfachtes Income Statement, sie haben 3 Millionen Umsatz gemacht, haben dafür 27 Millionen Marketingkosten gehabt und dann noch 8,5 Millionen, nämlich das Dreifache des Umsatzes, an Krediten verloren. Nicht ganz. Und die Credit Losses waren insgesamt 56% der Receivables. Also von den Forderungen, die sie hatten, oder beziehungsweise die Kreditverluste haben 56% der Forderungen zum Stichtag. Das heißt nicht, dass durchs ganze Jahr so war, aber zum Stichtag waren die Verluste so hoch wie die Forderungen zu dem Zeitpunkt. Das sind ziemlich, ich glaube nicht, natürlich sieht es nicht in jedem Markt so schlecht aus. Also gerade Deutschland und Schweden sollten deutlich, deutlich besser aussehen. Es gibt ja nicht nur das BNPL und Kreditgeschäft, sondern eben auch einfach sofort sparen und so weiter. Aber dann verschiedene Finanzexperten haben das wirklich als Horrorbilanz bezeichnet. Man weiß jetzt nicht, wie es 2022 aussah, aber schlechter geht's, glaube ich, kaum. Und erklärt auch so ein bisschen die Gesamtperformance, wenn man sich das gesamte, irgendwann jetzt demnächst muss ja auch wieder die neuen Monatszahlen von Klarna rauskommen. Bin gespannt, ob sich da ein Turnaround abzeichnet.
Sieht eher nicht so aus. Was für Earnings haben wir noch so?
Das war Fintech. Fortinet haben sich viele gewünscht. Das ist Security, Verbindung mit, also Netzwerk Security mit Hardware. Man würde denken, würden vielleicht so ein bisschen profitieren noch. Was ist der Kürzel? FTNT, oder? Ja. Ist auch im Schiedsrichter. Ja.
Also, wenn ich dir die letzten Wochen zugehört habe, dann würde ich sagen, Security geht immer nach oben.
Ja, insbesondere Netzwerk. Es gab zum Beispiel Arista Software. Das ist die Firma von dem ist Andy Bechtolsheim, ich glaube, ne? Arista Networks. Sekunde. Ich glaube, Andy Bechtolsheim. Ich verwechsel die immer. Ja, doch. Andy Bechtolsheim, Sun Microsystems Gründer. Der macht jetzt Network Security für hauptsächlich für Datacenter. Und die haben zum Beispiel unheimlich stark von den Meta-Ausgaben. Also Meta haut ja 10 Milliarden CapEx oder sowas raus. Und davon profitieren unter anderem die Leute, die die Datacenter bauen. Also fragen sich viele, ne? Also haben wir, glaube ich, erklärt, wo das Geld hingeht beim Metaverse. Das eventuell eigene Chipstrecke ist, aber wahrscheinlich auch Datacenter, weil das relativ komplex ist und das alles viel mehr Daten braucht, als einfach nur im Videocall abzuhängen. Also Fortinet macht Security, war historisch oder ist eine Firma mit einer, also fällt durch eine super solide Operating Cashflow Marge auf, in den teilweise 50%, fast immer über 40, bei solidem Wachstum in der Vergangenheit von auch um die 30%. Das macht es eigentlich attraktiv. Also du hast, ich glaube, Rule of 40 haben wir gar nicht ausgerechnet. Aber da die Cashflow-Marge so hoch ist und das Wachstum, muss die Rule of 40 über 60 sein. Entsprechend teuer ist Fortinet. Das Wachstum jetzt im Q3 war 32,6%. Das ist schneller als im Vorquartal. Da waren es mal zwischenzeitlich nur 28,6. Jetzt ist wieder auf 32,6 hoch. Die Rohmarge ist stabil geblieben. Und die Kosten sind nur um 22,8% gewachsen. Das ist eigentlich, was man sehen möchte, ein schön Operating Leverage. Also die Kosten wachsen nur um 23%. Da haben sie eingebremst ganz gut, während der Umsatz auch um 32 wächst. Dementsprechend bleibt unterm Strich mehr übrig als im Vorjahr, nämlich statt 166 Millionen 266, 100 Millionen mehr. Und die operative Marge weitet sich von 19,2 auf 23,1 aus. Der Cashflow ist positiv, wieder über 42%. Sehr gut, der operative Cashflow. Free Cashflow liegt bei 33,5%, also man investiert schon noch weiter in CapEx. Das ist der Unterschied zwischen Free Cashflow und operativen Cashflow ist in der Regel die, was man in Hardware steckt oder in Investitionen. Und die Share-Based Compensation ist weniger als 10% der operativen Ausgaben. Das ist auch sehr gut. Das heißt, es wird auch nicht mit Aktien rumgeworfen. Im Gegenteil, ich glaube, die Anzahl der Aktiensekunde geht runter. Man wird minus, also 5% negativ verwässert. Also mein Anteil, den ich an der Firma habe, repräsentiert heute 5% mehr als vor einem Jahr. Ich werde nicht verwässert, sondern die Firma zieht immer mehr eigene Aktien durch Share-Buyback-Programme. Ganz spannend, Kanada hat eine Steuer von 2% erhoben auf Share-Buyback-Programme kürzlich. Das ist insofern gut, dass Share-Buyback-Programme ja quasi steuerverkürzend wirken, weil Unternehmen nicht mehr Dividenden zahlen, sondern stattdessen eigene Aktien kaufen. Dadurch werden Leute auf dem Papier reicher und müssen keine Steuern auf den Kapitalzuwachs zahlen.
Aber 2% ist ja nichts.
Ja, einerseits 2% halt so, dass es nicht wehtut, aber es hat durchaus eine Steuerwirkung. Ich glaube, man rechnet von irgendwie Milliardeneinnahmen dadurch, also einstellige Milliardeneinnahmen. In den USA im letzten Biden-Paket war auch schon 1% Steuer dabei. Ich glaube, das ist wirklich homöopathisch. Aber bei der Masse an Share-Buyback-Programmen, die es gibt, hat das durchaus einen Finanzierungseffekt. Hindert das, also die verkaufen das dann in Kanada, als das incentiviert, Unternehmen mehr in ihre Leute zu investieren, statt in Share-Buybacks. Das ist natürlich Quatsch. 2% Steuern halten, also dann stecke ich immer noch das Geld, also kaufe ich lieber noch. Dann muss ich meinen Aktionären halt erklären, dass ihre Kapitalertragssteuer gerade auf 2% gestiegen ist von 0. So what? Also, da hast du schon recht. Das ist homöopathisch, aber es hat eine gewisse Aufkommenswirkung, ist besser als nichts. Vielleicht erhöht man die auch noch nach und nach. Ich glaube, kann man gut auf 5% gehen. Auch als Aktionär kann man das gut finden. Negative Verwässerung, genau. Also meine Aktien werden verstärkt sozusagen. Und die Aktie hat aber trotzdem leicht negativ reagiert, wenn ich mich richtig erinnere. Und Grund war, dass man beim Zweierlei. Also der Ausblick war nicht großartig. Und das andere ist die Billings, also die so ein bisschen, die quasi die neue Buchung von Umsatz oder das, was man auf Rechnung geschrieben hat, das ist nur um 33% nach zuvor 36% gewachsen. Auch hier ist es so, dass der Umsatz erst nach und nach verbucht wird. Also sie haben quasi Verträge im Wert von 1,4 Milliarden verkauft dieses Jahr. Aber das verteilt sich eben auf die nächsten Jahre als Umsatz. Und damit kann man für die Zukunft schon eine kleine Verlangsamung des Umsatzwachstums absehen. Frage ist da jetzt, ob Leute aus konjunkturellen Gründen eher Investitionen aussetzen und sobald es wieder besser wird, dann sofort auch wieder mehr investieren würden oder ob es jetzt wirklich sozusagen ein Abschwung ist. Wahrscheinlich eher das Zweite. Das heißt, man kann daraus schließen, dass der Umsatz langsamer wachsen wird in den nächsten 8 Quartalen und dementsprechend hat die Aktie dann doch ein bisschen verloren.
Bisschen verloren ist gut. Hier steht minus 18%.
Ich finde es ganz schön viel, aber Fortinet war sehr teuer, war sehr hoch bewertet, muss man sagen. Das liegt eben daran, dass sie so berechenbar und profitabel waren. Jetzt hat es halt die Berechenbarkeit einfach einen Hit bekommen. Verständlich, aber es ist, also die Wahrheit ist ja, wir hören, dass YouTube negatives Wachstum hat, dass Facebook quasi null Wachstum hat. Viele Sachen, die volumenbasiert sind, es passiert halt weniger im Internet einfach. Sowohl auf Mitarbeiterseite, also dass überall Leute gefeuert werden, andererseits, dass die Konsumenten das Internet weniger in Anspruch nehmen. Also es können ja nicht alle Infrastrukturanbieter wachsen, während sich im Internet gerade nichts tut. Also das Internet ist eher so ein bisschen in der, auch ein bisschen im Winterschlaf. Und natürlich gibt man da weniger aus. Das werden wir später auch bei Cloudflare sehen. Und wir können auch von Fortinet direkt zu Cloudflare eigentlich springen. Da, die leiden nämlich, glaube ich, unter genau dem gleichen Problem. Haben auch, ich glaube, so knapp 10% verloren. Ist der Markt schon auf? Nee. Wie stehen die Pre-Markets? Siehst du das?
Hilfe. Oh, ich glaube, ich glaube, Jan wird diese Folge nicht mehr schneiden.
Das sah von
also aktuell aus. Also hier steht minus 18% und aktuell ist die Aktie schon bei $41. Boah, also das ja, wird ein schönes Wochenende.
Boah, das hätte ich jetzt nicht gebraucht gerade. Naja, also Cloudflare ist jetzt 18% im Minus. Ich glaube, das wird noch ein bisschen wieder sich normalisieren.
Aber warum?
Kaufgelegenheit. Erklär mir, warum. Kaufgelegenheit. Ich finde das eine Übertreibung. Also ich kann nicht sagen, warum, aber also das Wachstum von Cloudflare, also Cloudflare macht DNS-Services, nicht DNS, wie heißt das? CDN-Services, Gott, ich bin so geschockt. CDN-Services, Content Delivery Networks sorgt dafür, dass ihr das hier gerade relativ einfach schnell runterladen und hören könnt, dass ihr schnell Pornos gucken könnt, Bilder, News lesen. Alles, was ihr im Internet macht, wird oder vieles davon wird von Cloudflare lokal zwischengespeichert. Das heißt, damit, wenn ihr einen YouTube-Film anschaut, euer Request nicht bis Kalifornien reisen muss, sondern nur bis Berlin oder Frankfurt oder Nürnberg oder sogar irgendwie nur ein paar Häuser weiter. Das bietet Cloudflare an und viele andere infrastrukturelle Lösungen für das Delivery von und so ein bisschen Security-Sachen auch von Content. Am Ende sorgen sie dafür, dass das Internet schnell und sicher funktioniert, ganz einfach gesagt.
Und ist nach Microsoft wahrscheinlich deine zweitgrößte Position, oder?
Ja, jetzt 20% kleiner. Sekunde, 15%, ja.
Das ist einfach das Amazon-Karma, das sich packt.
Ich mache Reload. Jetzt sind es noch 13%. ja, macht ja auch Sinn. Eben waren es 15, jetzt sind es 13%. Aber es ist immer noch 100%, 105% im Plus noch vom Kauf. Aber die war mal fast verzehnfacht. Tja, der Herrgott nimmt's, der Herrgott gibt's, der Herrgott nimmt's. Ja, also warum die Enttäuschung? Der Umsatz ist um 47% gestiegen. Das ist natürlich noch viel Wachstum. Aber im Vorquartalen war es, in den letzten 3 Quartalen war es fast immer 54%. Das ist jetzt auf 47 gefallen. Das ist schon so eine erhebliche Verlangsamung. Die Rohmarge hat sich auch verschlechtert von 78 auf 75,6%. Das ist nicht gut. Die Kosten wachsen weiter mit 47. Das ist eigentlich genau wie der Umsatz. Das heißt, das ist gar kein so großes Problem. Also die Kosten, aber da die Rohmarge sinkt, verschlechtert sich das Ergebnis ein klein bisschen von -15% operative Marge auf -18%. Also leichte Verschlechterung der operativen Marge. Ansonsten Cashflow und sowas, alles ist alles Sekunde. Cashflow 43 Millionen positiv, Free Cashflow ist leicht negativ, weil man auch da, also die müssen ja ständig in Infrastruktur investieren, in Server und so weiter, in Datencenter. Die Rule of 40 ist auch noch über 40, aber die DBNER, also was man mit neuen Kunden, mit Bestandskunden verdient jedes Jahr, ist nur noch 124%, das ist ein guter Wert, aber es war eben im Q1 noch 127%, das heißt, es verschlechtert sich leicht. Ich meine, es ist klar. So, es wird halt weniger runtergeladen, weniger angeguckt. Die Leute sind nicht so viel im Internet wie vor einem Jahr, als man nichts anderes machen konnte. Dass dann die, und weil es mehr oder weniger schon ein volumenbasiertes Modell auch ist, ist ja klar, dass die Revenue Expansion runtergehen muss. Es ist nicht verwunderlich.
Also Cloudflare funktioniert erst wieder, wenn wir im Metaverse sind.
Das wäre wahrscheinlich förderlich, wenn viel Daten hin und her transferiert werden und viel Inhalte abgerufen werden. Tatsächlich.
Sollen wir zum Support einfach den Download-File jetzt in unserem Podcast dreimal so groß machen?
Ja, wir delivern jetzt alles in 4K mit Video. Jetzt, wo du deine neue schöne Kamera hast, machen wir 4K Video, um Cloudflare zu unterstützen.
Apropos Kamera, ich suche noch ein kaputtes iPhone 12, was ich hier fest als meine Kamera nehmen kann. Falls jemand also ein iPhone hat mit einem kaputten Display.
Ich habe noch ein 12 Mini.
Ja, Mini reicht, glaube ich, nicht.
Also muss das kaputt sein?
Nee, aber es würde ja am meisten Sinn machen. Also falls jemand in der Schublade ein 12er iPhone hat mit zwei Kameras, wo das Display kaputt ist und man es eigentlich nicht mehr verkaufen kann, hätte ich vielleicht Interesse. Ich muss es nur mit meiner Apple-ID connecten und dann kann ich es hier fest einwerfen.
Weil du merkst, dass du doch am Handy spielen willst, während du deine Calls machst oder während ich hier erzähle?
Ja, vor allem, wenn du mir irgendwelche Zahlen vorliest. Aber nein,
du sitzt doch vom Computer. Warum musst du mal alles am Handy machen? Verstehe nicht.
Will ja trotzdem mein Telefon irgendwie immer haben. Und ich würde, da muss man es nicht immer hier reinsetzen.
Das Telefon
würde schon Sinn machen.
Glaube ich.
Ja, das ist mit die beste Sucht, die man haben kann.
Hä? gibt schlimmer auf jeden Fall, ja. Also die Revenue Expansion lässt leicht nach, was wenig verwunderlich ist, aber eben, wenn sich das materialisiert, ist der Markt dann doch überrascht. Und auch die Neukundengewinnung. Man hat nur 4.000, obwohl das ist eigentlich genauso wie im Vorquartal, hat man auch nicht mehr Neukundengewinnung. Also es ist schlechter als im Vorjahr, aber ein bisschen besser als im Vorquartal. Also das Wachstum der großen Kunden, also die Kunden, die mehr als $100.000 ausgeben, das hat sich auch verlangsamt von 61% auf 51%. Also man sieht so ein bisschen, der Wachstumsmotor gerät ins Stocken. Die Magic Number war im Vorjahr 0.93, jetzt ist es 0.67. Das ist an der Grenze zu nicht mehr gut. Also die Marketing-Effizienz geht jetzt stark runter. Wenn die unter 0,5 fällt, dann ist es echt ein Problem. Dann müssen sie eigentlich schauen, dass sie die Marke an den Marketingkosten arbeiten, weil dann oder an der Effizienz. Die Share-Based Compensation ist relativ historisch einigermaßen hoch mit 56 Millionen, ist ungefähr ein Viertel der OPEX, also nicht zu hoch, aber es war schon immer in dem Bereich relativ hoch. Ja, also kurz gefasst, Verlangsamung des Umsatzes, es zeichnet sich eine Verlangsamung der Gewinnung von Großkunden ab und sagen die SaaS-Experten schauen bestimmt auf die DBNER, die runtergeht und die Magic Number, die deutlich in die falsche Richtung zeigt. Die kann sich auch wieder verbessern, natürlich. Aber es ist eher unwahrscheinlich. Ich glaube, das Problem ist einfach, die Inanspruchnahme des Internets wird sinken. Nicht sinken, aber wird deutlich langsamer wachsen als zuvor. Und das wird sich auch das Wachstum von Cloudflare auswirken.
Ja, also jedes Mal, wenn du mir jetzt sagst, dass du so mega smart warst, dass du im 1. April Microsoft gekauft hast und Amazon verkauft, werde ich dir immer sagen, ja, hättest besser Cloudflare verkaufen sollen.
Ja, hätte ich Cloudflare mal auf dem Fünffachen von heute, was war das? Sekunde. Das wäre viel Geld gewesen. Egal. Ja, so ist es halt. Ich gehe davon aus, dass es verlangsamen wird aus den eben besprochenen Gründen. Aber ich glaube, dass Cloudflare trotzdem, wir gucken nochmal, wie teuer die sind. Die sind historisch immer teuer gewesen. Muss mir jetzt auch nicht jeder wieder auf Twitter schreiben, wie teuer die sind, das weiß ich. Nur noch minus 17%. Das wird schon besser. 20 mal Umsatz noch. Und 555,56 mal Price Earnings. Naja. Aber ich glaube, wenn man, würdest du Entwickler fragen, ob sie die nächsten drei Firmen, für die sie arbeiten, wieder im Cloudflare arbeiten, dann würden einige sagen, es ist ganz schön teuer, aber ich mache es trotzdem. Aber ich glaube, es ist, du kannst es mit AWS und CloudFront machen und ein bisschen Geld sparen, aber ich glaube, die meisten Leute, und sie, Cloudflare shippt gute neue Produkte, sowohl zur Neukundengewinnung als auch um mehr Budget rauszuholen aus den bestehenden Kunden. Bleib eigentlich verhalten optimistisch für Cloudflare.
Ja, wir nutzen es auch bei Lollipop und mein Mitgründer ist mega happy. Also, das Produkt ist halt super.
Lohnt sich das schon bei eurer Größe? Ja. Falls so der große Ansturm kommt von Kunden?
Ja. Also, es vereinfacht einfach alle Prozesse. So. Punkt. Was haben wir noch? Willst du irgendwas noch machen, damit deine Laune noch besser wird?
Ja, wir können Datadog machen. Das ist Server Observability. Also, Datadog baut eigentlich Apps und Anwendungen, um deine anderen Anwendungen in der Cloud zu überwachen und schnell Daten daraus zu generieren. Da habe ich auch eine Position, genauso wie in Cloudflare, der Transparenz halber. Die haben bessere Ergebnisse gezeigt, sind, glaube ich, ungefähr 10% hoch After Hours und haben damit die Verluste des hier roten Mittwochs auch nur wettgemacht, leider. Am Mittwoch ging alles tiefrot runter. Datadog hat 61% mehr Umsatz gemacht. Auch das ist eine Verlangsamung. Die haben vorher 74% und 83% Umsatzwachstum gehabt, jetzt 61%. Damit hat man aber gerechnet. Gut ist, dass die Rohmarge hier ausgebaut wurde um 2%, von 76,6% auf 78,6%. Das sieht man natürlich gerne. Die Kosten wachsen noch etwas schneller als der Umsatz mit 76%. Also muss man noch ein bisschen schauen, dass man da nicht ganz so schnell wächst bei den Kosten. Und dadurch, dass die Kosten schneller wachsen, ist man jetzt nochmal ein bisschen tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Operative Marge vorher minus 2%, jetzt minus 7%. Nicht schlimm, wie gesagt, den Markt hat es nicht gestört, dass man hier Verluste macht, weil man eben trotzdem noch mit 61% wächst. Dann kann man das besser verzeihen, zumal Operating Cashflow und Free Cashflow schon deutlich positiv sind. 20% Operating Cashflow Marge. Davon abgehen dann eben nochmal die Share-Based Compensation, die hier mit rund 100 Millionen Zubuchzahlen schlagen. Und das wiederum ist ungefähr bei 440 Millionen Umsatz rund 100 Millionen Share-Based Compensation. Kundenwachstum war gut. Mehr neue Großkunden gewonnen als im Vorquartal. Aber auch da geht das Wachstum leicht runter, prozentual gesehen. Magic Number mit 0,94. Nur noch halb so gut wie im Vorjahr. Aber Werte um die 1 sind eigentlich schon sehr gut bei Magic Number. Also 0,94 ist eine sehr gute Magic Number. Vorher waren die bei 1,5 und teilweise über 2. Das ist natürlich Wahnsinn. Das heißt, sie kommen jetzt in den normalen Bereich. Da würde ich sagen, auch die spüren einen gewissen Widerstand beim Verkauf im Markt jetzt. Da könnte auch nochmal so eine stärkere Verlangsamung kommen. Aber der Markt hat hier deutlich Schlechteres erwartet. Und dadurch haben diese, ich würde mal sagen, erwartet gedämpften Ergebnisse oder mit der dämpfenden Wirtschaftslage umgehenden Ergebnisse eigentlich zu einer ganz guten Reaktion geführt.
Ja, Peloton fährt jetzt richtig gegen die Wand.
Ja, Peloton haben wir auch im Sheet, können wir fix machen, Sekunde. Also Peloton hat negatives Umsatzwachstum, das Revenue geht um 23% runter von 805 auf 616 Millionen. Vor allen Dingen, weil man weniger Produkte, also weniger Bikes verkauft. Das Subscription Revenue steigt noch um 36, das ist sicherlich gut, teilweise durch Preiserhöhungen, teilweise durch Abos. Aber sie verkaufen deutlich, also der Umsatz durch verkaufte Produkte ist um 60% eingebrochen. Also die Fahrräder, keine Ahnung, ob sie schon welche verschrotten mussten oder ob sie die, wie billig sie die gerade verkaufen. Die Rohmarge ist noch bei 35%. Die Hardware-Rohmarge ist negativ inzwischen. Also kann man daraus schließen, dass sie entweder verschrotten oder unter Preis oder unter Herstellung verkaufen. Die Subscription-Marge, also das eigentliche Abo, ist aber 2/3, also 66%. Die Kosten haben sie tatsächlich die operativen Kosten haben sie tatsächlich um 5% reduzieren können. Und damit hat sich der Verlust ist ungefähr auf Niveau des Vorjahres geblieben, aber nicht so riesig wie die letzten zwei Quartale. Also der Turnaround deutet sich so langsam an, aber muss man schon auch noch abwarten, ob das, bis das wieder ein Wachstumsmodell wird. Also das Subscription-Modell gibt natürlich etwas an Sicherheit, aber bevor sie wieder neue Fahrräder und Abos verkaufen, wird es sicherlich dauern. Das Inventar haben sie ganz gut abgebaut, also haben weniger Inventar als im Vorjahr. Das heißt, die Lager sind nicht mehr so voll. Also sie geben die Workouts nicht mehr an, also das Engagement der Kunden, wie viele Workouts die machen, gab es dieses Mal keine Nachricht zu oder ich habe sie nicht gefunden. Die Anzahl der Mitglieder ist um 6% gestiegen gegenüber dem Vorjahr, also man hat noch mehr Abos als im Vorjahr, das ist sicherlich gut, aber es ist weniger als im Vorquartal, also auch so ein bisschen über der Kuppe wahrscheinlich. Ich glaube, man hat eine Netto-Churn, die geben sie auch mal irgendwo an Sekunde, von 1% pro Monat, glaube ich, die man verliert. Ja, also man arbeitet heftig am Turnaround. Viele Sachen funktionieren, aber es ist einfach zu tief in den roten Zahlen, um das von heute auf morgen rumzureißen. Das Ruder dort.
So, tief in den roten Zahlen. Letzte Aktie für heute aus Australien. Was ist los mit Team, mit Atlassian?
Und die ganzen E-Commerce-Earnings?
Ah, stimmt, die haben wir auch noch.
Zalando, Mercado Libre.
Na, super. Na gut, machen wir die auch noch.
Wayfair, eBay, Etsy, DoorDash. Atlassian war wahrscheinlich so, dass die echt nur durch Corona überhaupt noch funktioniert haben, obwohl sie gar nicht so sehr profitiert haben von Corona. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Erklärung. Die haben sich während Corona ja nicht stark beschleunigt und es war eigentlich immer doof. Und wahrscheinlich war es so, dass sie eigentlich sowieso schon am Zenit waren. Und Corona hat es nur dafür gesorgt, dass es so aussieht, als würden sie weiter wachsen. Und jetzt geht das Wachstum deutlich zurück von 36% auf 31%. Gleichzeitig sinkt die Rohmarge von 84% auf 82,7%. Das ist nicht gut. Die Kosten wachsen weiter mit 47%, während der Umsatz eben nur mit 31% wächst. Das heißt, man rutscht von plus 40 Millionen in minus 34 Millionen operatives Income oder operatives Ergebnis. Oder von plus 6,5% auf minus 4% operative Marge. Also Cashflow ist weiter stark positiv, 20% im Plus, aber sie sind auch ein Meister darin, Aktien rauszugeben, Share-Based Compensation, allein 173 Millionen dieses Quartal und auch eher schlechte Wachstumsausgaben, Aussichten, haben einen schlechten Ausblick gegeben. Das Neukundenwachstum ist auf 15% runter von vorher. Vor zwei Monaten waren es noch, oder letztes Jahr waren es noch 30%. Neukundenwachstum, das sind nur 15. Die BNIA habe ich leider nicht gefunden, war zuletzt 130. Weiß nicht, ob die jetzt schlechter ist. Also dreht sich auch viel in die falsche Richtung.
Dann E-Commerce, das scheint in die positive Richtung zu gehen. Mercado Libre, Zalando, grün. Hätte ich nicht gedacht.
Kann man mit Mercado Libre anfangen und alles ein bisschen schnell machen. Mercado Libre hat immer sehr viele Währungseffekte, auf die gehen wir jetzt nicht ein. Also alle Ergebnisse würden in lokaler Währung gerechnet. Also ist das real da oder wahrscheinlich deutlich besser sein als in Dollar logischerweise. Aber sie bilanzieren in Dollar. Aber trotzdem schon solide Ergebnisse. Ne? Also der Umsatz ist um 45% gestiegen in Dollar gemessen zum Vorjahr. Das Total Payment Volume ist um 54% gestiegen. Ein Drittel der Umsätze kommen aus dem Fintech-Payment-Sparte inzwischen. GMV ist um 18% gestiegen. Oder fangen wir mal anders an. Aktive Nutzer sind um 12% gestiegen. Das GMV um 18%, das heißt, die Umsätze pro Nutzer sind überdurchschnittlich gestiegen. Das Total Payment Volume ist um 54% gestiegen, das heißt, die Payment-Anspruchnahme ist nochmal schneller gestiegen. Und der Gesamtumsatz eben 45. Das heißt, da ist schöner Hebel drauf, dass man mit nur 12% mehr Nutzern so viel mehr Umsatz macht. Die Rohmarge hat sich von 43% auf 50% verbessert, was auch daran liegt, dass man mehr Fintech-Umsätze macht. Die operativen Ausgaben steigen mit 63% ein bisschen schneller als der Umsatz. Deswegen verschlechtert sich das Ergebnis ganz leicht. Aber das wird ein bisschen kompensiert vom steigenden Rohertrag. Also die operativen Ausgaben steigen, aber der Rohertrag auch. Deswegen ist das Ergebnis gar nicht so stark betroffen. Man macht nach GAAP 129 Millionen positiven Ertrag. Das entspricht rund 5% Marge, was für E-Commerce eigentlich echt gut ist. Also die Kombination aus Fintech, Payment, E-Commerce scheint gut zu sein, weil ich glaube, es würde sich gerade jeder E-Commercer über 5% positive Profitmarge nach allen Kosten und Finanzergebnis freuen. Cash Burn ist nochmal deutlich besser, also oder Cash nicht Burn, sondern Cash, positiver Cashflow ist nochmal deutlich besser. Die Inventories gehen zurück, also sie schaffen es abzuverkaufen tatsächlich. Super solide. Wäre wahrscheinlich innerhalb des E-Commerce-Segments eine der besten Aktien gewesen im letzten Jahr, weil sie am wenigsten eigentlich betroffen waren von dem, was wir überall woanders sehen. Dann habe ich irgendwo hier Wayfair auf eine Sekunde. Ach, skippen wir vielleicht, ist vielleicht auch nicht so spannend. Wayfair hat irgendwie, also ein rückläufiges Ergebnis. Ich glaube minus 9%. Sekunde, ach, hier sehe ich das Wayfair-Logo. Also man macht 2,84 Milliarden Umsatz nach zuvor 3,1, also vorher 3,12 Milliarden. Das ist ein Rückgang um 9%. Der Verlust ist von minus 2,5 auf minus 10% ausgeweitet worden. Liegt daran natürlich, dass man hohe Fixkosten hat. Selbst das adjustierte EBITDA ist von plus 100 auf minus 125 Millionen gedreht. Free Cashflow ist fast eine halbe Milliarde negativ. Das heißt, Home and Living, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, leidet natürlich sehr stark darunter, dass Leute sich zu Corona einfach komplett eingedeckt haben mit Möbeln und Inneneinrichtungen. Und da gibt's jetzt halt ein sehr schweres Jahr mit negativem Wachstum. Da gab es, glaube ich, auch schon Personalanpassungen, beziehungsweise hat man eh nicht viel eingestellt eigentlich in den letzten Jahren. Eigentlich das Personal von Wayfair liegt auf dem Level von 2019. Also man hat eigentlich während Corona gar nicht so viele Leute eingestellt und ist da relativ diszipliniert. Eventuell muss man aber sogar trotzdem noch ein paar Leute freisetzen. Also ja, Möbelumfeld einfach super, super schwer. eBay bleibt hochprofitabel, schrumpft aber auch schon immer, finde ich jetzt auch nicht so spannend, schrumpft seit Ewigkeiten bei Nutzern und GMV auf der Plattform, managt das aber relativ profitabel. Etsy hat ein weiteres Mal positiv überrascht und ist optimistisch, komischerweise, wenn alle skeptisch sind für das Q4, ist Etsy relativ optimistisch und die Börse hat ihnen das gut abgekauft. Booking und Expedia Reisemarkt auch positiv überrascht. Booking, krass gutes Ergebnis wieder. Zalando, können wir mal tiefer reingehen. Also letzte Woche ist immer die schöne Big Tech GAFA Woche und die danach ist immer echt die Arbeits, das haben wir schon mal gesagt, glaube ich, die harte Arbeitswoche, wo es echt so viele Earnings gibt, aber auch alle eigentlich interessant. So sind wir bei Zalando. Ist auch im Sheet natürlich, vermute ich, der letzte Reiter. Nee, da kommen noch Zip, Zoom und Zscaler später. Also Zalando hat aus 7,1% mehr GMV auf der Plattform 2,9% mehr Revenue gemacht. Also Revenue wächst langsamer als das GMV. Nach ihrer adjustierten Logik haben sie auch eine positive EBITDA-Marge von 0,6%. Das tatsächliche EBIT ist aber minus 7,4 Millionen und minus 0,3%. Aber immerhin, das ist eigentlich, der Verlust ist auf dem Level des Vorjahres. Das ist beeindruckend, liegt konkret eigentlich daran, dass sie beim Marketing wirklich gespart haben. 15% weniger für Marketing ausgegeben als im Vorjahr. Kann daran liegen, dass sie mit anderen Lifetime Values rechnen. Kann daran liegen, dass sie aktiv sparen wollten im Marketing, um die Mehrkosten im Fulfillment zu kompensieren. Die Fulfillment-Kosten sind 1,5% hochgegangen im Vergleich zum Vorjahr. Wir wissen alle, warum. Hauptsächlich Lohn, das haben sie teilweise kompensieren können. Also steigende Löhne, Unterauslastung, weil man bestimmt auch damit mehr Umsatzwachstum gerechnet hat. Gleichzeitig haben sie ein paar Effizienzmaßnahmen hinbekommen, die es im Schach gehalten haben, haben sie ganz stolz berichtet. Und so haben sie, also ihre Kosten steigen nur um 4% gegenüber dem Vorjahr. Das ist natürlich Gold wert, wenn das Revenue nur 3% steigt. Im Vorquartal waren es minus 4 übrigens. Ne? Also man ist jetzt wieder in Wachstum gedreht und hat kaum Verluste. Ja, von daher, wenn dass die Kosten nur 4% steigen, ist gut. Das liegt unter anderem auch daran, dass man weniger Leute hat als im Vorquartal. Anfang des Jahres waren es noch 17.200, jetzt sind es noch 16.800 Employees bei. Oder am Stichtag zum Quartalsende waren es noch 16.800. Das heißt, ein paar, so rund 400 Leute hat man gehen lassen gefeuert. Ich glaube eher, dass man einfach hat ein paar gehen lassen. Ansonsten, man muss auch so in diesen 4% Wachstum ist natürlich auch die Akquisition von Heist Nobiety drin. Ne? Das hat man, glaube ich, im Juni erworben. Das müssten so, ich glaube, die haben letztes Jahr so 60 Millionen Umsatz gemacht. Vielleicht sind es 20 Millionen Umsatzbeitrag, würde ich schätzen, im Quartal. Das heißt, na gut, auf 2,4 Milliarden oder 2,35 Milliarden ist jetzt kein, also das allein ist nur ein halbes Prozent, ein bisschen weniger als 1% Umsatzwachstum. Also man wäre auch ohne Heist Nobiety gewachsen wahrscheinlich, aber ein Teil kommt eben daher. Ansonsten die Warenkörbe relativ gleich geblieben, 2% kleiner als im Vorjahr, Orders per Customer 2% höher. Zu Retouren haben sie nicht so viel gesagt, aber ich würde auch davon ausgehen, dass die auch leicht ansteigen, die Retourenquote. Und wie gesagt, das, was man beim Fulfillment verliert, hat man bei Marketingkosten zum Teil wieder rausholen können. Das sind eigentlich die spannendsten Sachen. Und tendenziell, ich glaube, die Aktie hat leicht im Plus reagiert darauf. Es wird schwer, glaube ich, und sie haben die Guidance nach unten angepasst. Oder sie haben gesagt, sie erreichen das untere Ende unserer Guidance. Also 180 Millionen Adjusted EBITDA wären das. Und wenig Revenue Growth year on year. Also eine Nullrunde dieses Jahr. Das wäre nach den Superergebnissen letztes Jahr aber auch nicht verwunderlich, wenn man da jetzt. Die Frage ist, wie schnell kann das irgendwann wieder anspringen? Wie schnell ist man wieder auf zweistelligen Wachstumsraten gegen Mitte, Ende 2023 vielleicht? Ja. Aber ganz solide Ergebnisse, ne? Also es ist natürlich gut, dass selbst nach IFRS sie nur 7 Millionen verlieren. Operative Fehlbetrag, das ist natürlich ganz gut. Und das Weihnachtsquartal generiert viel EBIT und Cash, also das nächste Quartal wird deutlich im Plus sein, weil natürlich viele Umsätze anfallen. Mercado Libre hatten wir, eigentlich hatten wir, DoorDash ist auch nicht so spannend, ne? Hat gut abgeliefert, können wir mal ganz schnell mal einmal reingucken. DoorDash liefert Essen aus, in USA hauptsächlich. Wächst immer noch mit 26,5%, schneller als in den Vorquartalen dieses Jahres. 1,7 Milliarden Umsatz inzwischen. Der wächst mit 33% sogar, die Orders, also ein Drittel Wachstum gegenüber Vorjahr. Die Rohmarge geht runter von 54 auf 45%, haben wir auch schon mal gesagt, höchstwahrscheinlich, weil die entweder nehmen sie gewisse Artikel aufs eigene Balance Sheet, aber wahrscheinlich eher, weil die Rider-Kosten steigen. Der Wareneinsatz quasi in Form von Arbeit wird größer und damit sinkt erstmal die Rohmarge. In allen anderen Bereichen haben sie aber, naja, die Kosten wachsen auch mit 36,5%. Also ähnlicher Bereich wie der Umsatz. Und sie rutschen damit mit 308 Millionen relativ tief wieder in die roten Zahlen. Minus 18% operative Marge. Nach minus 8% letztes Jahr. Aber der Unterschied ist eigentlich nur aus der Gross Margin. Alle anderen Sachen bleiben eigentlich relativ gleich. Dafür wachsen sie aber halt 33% noch ganz ordentlich und gewinnen Marktanteile höchstwahrscheinlich. Cashflow ist positiv gewesen immer in der Vergangenheit, von daher auch nicht so wild eigentlich. Ganz gute Zahlen wurden auch positiv aufgenommen, wenn ich mich nicht irre. Dann
cool.
Sind wir durch.
Dann haben wir noch zwei Teaser für die nächste Folge. Zum einen machst du Zoom-Info.
Genau, das haben wir wieder nicht geschafft heute leider, weil es so viele andere Earnings gab, ja.
Und zum zweiten erzähle ich aus dem Metaverse. Ich habe es tatsächlich geschafft, dass ich am Dienstagvormittag jetzt so eine neue Quest Pro Brille, also diese neueste Brille, die es kaum bis jetzt zu kaufen gibt, mir anziehe und schau dann mal, wie das so ist, ohne Beine durchs Metaverse zu laufen.
Wo machst du das? Gehst du hier ins Auge des Sauron? Oder?
Nee, ich habe jemanden gefunden, einen Hörer, Julian, meinte, er könnte mir ein Intro machen und jetzt habe ich tatsächlich ein Intro bekommen zu Simon und den treffe ich am Dienstag in Hamburg. Und der hat so eine kleine Agenturberatung und
fürs Metaverse?
Scheint irgendwie so eine Brille bekommen zu haben. Ich bin gespannt.
Metaverse?
Also
Metaverse-Beratung,
wenn du Dienstag noch nichts vorhast.
Ich lasse mir das gerne von dir schildern. Ich weiß, dass du zu viel Euphorie neigst in der Regel, aber bin gespannt, wie du es findest.
Ja, ich auch. Ich bin richtig aufgeregt.
Du musst mindestens 2 Stunden machen, um zu gucken, ob man spucken muss.
Ich muss, also wenn das
du so darfst nicht absetzen, die ersten 120 Minuten.
Kann ich meine Brille anlassen oder brauche ich Kontaktlinsen dazu?
Das weiß ich nicht, musst du Simon fragen.
Also ich bin gespannt. Also ich hoffe, ich muss nicht so schnell kotzen wie beim Go-Kart fahren das letzte Mal.
Beim Go-Kart fahren musst du kotzen? Aber da lenkst du doch selber. Hast du getrunken vorher oder was?
Nee, aber die Apfelschorle ist mir irgendwie nicht gut gekommen da in Berlin vielleicht war es auch die Abgase. Das kann mir jemand anders erklären.
Wo warst du denn? Vor dem Go-Kart fahren?
Nee, auf keinen Fall. Lass uns lieber eine Runde Golf
fahren. Das einzige Auto, was ich noch fahre. Ego-Kart natürlich. Ja, ich bin gespannt. Lass dich nicht befummeln im Metaverse, ne? Pass auf dich auf.
Ja,
Hast du Beine?
Bestimmt nicht. Genau, ihr könnt mir schreiben, was ich alles im Metaverse ausprobieren soll.
Hat man vielleicht deswegen die Beine weglassen, damit nicht befummelt wird? Was gibt es eigentlich für einen Grund, warum man die Beine weglässt? Gibt ja nur 3 Gründe. A, Komplexität niedriger machen, um Daten zu sparen? Glaube ich nicht.
Ich würde sagen MVP.
Das Laufen ist unheimlich schwer, Menschen, es hat bei Computerspielen saulange gedauert, um Menschen natürlich sich bewegen zu lassen. Also Laufen ist irgendwie dann, das erkennen Menschen immer sofort, als das nicht echt ist. Aber vielleicht ist der Grund, dass es nicht gefummelt wird.
Ja.
Das muss man ja erklären. Frag mal hier deinen Metaverse-Experten, warum die keinen Unterleib haben.
Mache ich. Also, ich berichte und hab ein schönes Wochenende. Bis dann.
Wenn es gut ist, schneiden wir aber raus. Wir sagen nichts Gutes über. Oder gehst du nur ins hier Metaverse oder auch in andere Sachen?
Ja, ich glaube,
Horizon World oder wohin?
Ich gehe in die Welt, die mich Facebook mit dieser Quest-Brille gehen lässt.
Du kannst auch ins Decentraland gehen, dann verdoppelt sich die Nutzerzahl sofort wahrscheinlich.
Ja, keine Ahnung. Ich werde berichten. Also, bis Mittwoch. Ciao.
Tschüss.